Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem soziotheologischen oder gesellschaftlich-theologischen oder wie auch immer, auf jeden Fall Podcast aus
Gelsenkirchen. Und das ist der Abend der Katastrophen. Es ist unfassbar.
Genau, wir sind so weit, dass wir gerade zwei MacBook Air nicht mehr benutzen können. Das Archive ist offensichtlich abgeraucht.
Das Archive ist also unser Audio-Interface, mit dem wir das wenig geschafft haben. Vernünftig aufzunehmen. Keine Ahnung, was damit passiert ist, aber vielleicht ist es das neue El Capitan, vielleicht ist es irgendwas anderes, aber es klappt auf jeden Fall nicht mehr. Die Zeitverzögerung hat leider dann den Konrad auch versetzt, weil der halt auch nicht so viel Zeit hatte, was sehr schade ist. Und so wird dieser Stammtisch sehr, sehr klein. Ich habe auch schon gesagt, ich hole gleich Alkohol, um irgendwie die Trauer zu überwinden. Lieber Konrad, wenn du das hier hörst, wir vermissen dich sehr. Das macht aber nichts, wir sind da sehr furchtlos und wir machen das jetzt einfach trotzdem, so wie wir uns das vorstellen. Wir sitzen jetzt gerade auf einem Zoom H2, das sage ich nicht, um Werbung zu machen, sondern um euch zu erklären, warum die Stimmen so komisch klingen. Wir klingen anders als sonst, weil wir jetzt mit einem entfernten Mikrofon, das in der Tischmitte steht, reden müssen.
Aber schön, dass wir es mittlerweile haben, weil genau. Sonst wären wir jetzt überhaupt nicht da.
Ne? Richtig, sonst wären wir jetzt überhaupt nicht da. Also ihr nehmt bitte einfach bitte den Qualitätsverlust einmal hin. Ich werde bei Zeiten diverse Menschen, die bei Akai arbeiten, an Bäumen aufhängen oder mich sonst irgendwie rächen.
Mach bitte sowas nicht.
Na gut, okay, vielleicht mache ich das auch nicht. Aber wir werden also da eine andere technische Lösung finden müssen. Kriegen wir aber irgendwie hin. Für heute allerdings machen wir es einmal so. Und wir haben tatsächlich einen Gast noch da behalten. Das liegt auch daran, dass er nicht weg kann, weil er zwischen uns beiden sitzt. Das ist nämlich der liebe Thorsten. Thorsten, erzähl was zu dir.
So, hallo. Bevor hier der Marc Alters alttestamentarisch wird und irgendwelche Leute an Bäumen aufknüpft. Ich bin aus Dortmund und bin hier zu Besuch in der verbotenen Stadt. Und ich bin ein Ingenieur, Schrägstrich Naturwissenschaftler. Und ich bin, sagen wir mal, Agnostiker. Und genau das habe ich auch als Thema mitgebracht. Ich bin nämlich in einer Beziehung und die andere Hälfte meiner Beziehung ist eine Katholikin und das ist ein ganz interessantes Thema und das passt ganz gut zu aktuellen Ereignissen.
Ja, wunderbar. Fanden wir auch total spannend, als wir das gehört haben und haben gedacht, dann nehmen wir den noch mal sofort mit. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen?
Mit der Bahn und der S-Bahn und der Straßenbahn und einer U-Bahn in Dortmund und also.
Genau, weil wir haben ihn nämlich eingeladen. Also tatsächlich hatte ich ja mal diesen Aufruf gestartet und da haben sich tatsächlich Menschen darauf gemeldet und wir mussten ein bisschen aussuchen unter den Menschen, die sich da gemeldet haben und haben jetzt hoffentlich einigermaßen vernünftige Reihenfolge da gebildet. Das heißt, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr einen Stammtisch habt. Dann starten wir doch einfach mal direkt mit dem ersten. Mit welchem wollen wir anfangen? Mit seinem oder mit deinem, Florian? Ich finde, nach dieser Einleitung können wir tatsächlich einfach direkt mit deinem Thema loslegen. Erzähl uns vielleicht einfach mal ein bisschen, wie das denn jetzt so ist. Also erstmal, wie kommt denn ein Agnostiker dazu, was mit der Katholikin anzufangen? Das weiß man ja im Zweifelsfall relativ früh, wenn man da so hat.
Das ist richtig, aber ich bin ja jetzt da nicht ideologisch agnostisch, sondern ich bin auch selber katholisch erzogen worden. Beziehungsweise in einer katholischen Familie aufgewachsen und bin auch getauft und habe auch die Kommunion erhalten. Das alles noch zu einer Zeit, da nimmt man das, oder da habe ich das mehr so hingenommen. Meine Oma war sehr, sehr religiös und man ist halt zur Kirche gegangen. Das war einfach so. Standard. Jeden Sonntag sind wir zur Kirche gegangen und dann habe ich irgendwann angefangen, als ich alt genug war, mir darüber Gedanken zu machen und mich dann halt irgendwann gefragt, glaubst du wirklich an Gott? Also glaubst du, dass es da tatsächlich ein allmächtiges Wesen gibt, das über alle Menschen wacht und tatsächlich da ist? Oder nicht. Und Das ist, würde ich sagen, das ist auch relativ spät passiert bei mir. Das dürfte so zum Anfang des Studiums gewesen sein, dass ich mir da halt wirklich mal bewusst Gedanken drüber gemacht habe. Und dann habe ich ein Buch von dem Herrn Dawkins in die Hand bekommen.
Richard Dawkins, okay.
Richtig, Richard Dawkins, das ist ein Brite. Und den kennt man vielleicht daher, dass der das Wort Meme oder Meme in die Welt gesetzt hat. Also er hat da so in der Richtung geforscht, wie verbreiten sich Ideen. Und er ist ansonsten bekannt dafür, dass er ein streitbarer Atheist ist. Und der schreibt sehr amüsant, ist aber auch sehr gnadenlos. Also ich habe das Buch mit großem Vergnügen gelesen. Und das ist The God Delusion ist das Buch.
Ja, so auf Deutsch der Gotteswahn,
glaube ich. Der Gotteswahn heißt, glaube ich, ich habe es auf Englisch gelesen. Also ich glaube, ja, du hast recht. Und es ist sehr amüsant zu lesen, allerdings fällt es schnell dadurch auf, dass es halt wirklich gnadenlos ist. Der Herr Dawkins argumentiert überzeugend, aber zeigt dabei wenig Verständnis oder Mitgefühl für Menschen, die einfach anders empfinden oder denken als er. Und das ist, muss ich einfach sagen, das ist in meinen Überlegungen dahingehend, gibt es tatsächlich einen Gott, ja oder nein? Oder was nehme ich da für mich selber an? Ist darin eingeflossen und zu der Zeit hätte ich mich sofort als Atheist bezeichnet. Und wie ich dann an eine Katholikin gekommen bin, das ist schlicht und ergreifend so passiert, wie man sich so kennenlernt. Wir saßen im selben Büro, als wir angefangen haben, in der Uni zu arbeiten. Und Marc hat recht, das wird dann relativ schnell ein Thema in der Beziehung. Weil als das so anfing und es dann tatsächlich auf eine Beziehung zusteuerte, hat sie mir ganz klar gesagt, sie möchte eine Beziehung, die tatsächlich auch eine Zukunft haben kann. Also sprich, in der man gemeinsame Werte teilt und in der man auf ein gemeinsames Ziel hingeht. Sprich, für sie kam keine Beziehung in Frage, die von vornherein absehbar nicht in einer Ehe münden kann. Weil zum Beispiel hätte ich jetzt das Konstrukt Ehe aus Prinzip abgelehnt, dann wäre das auch zu keiner Beziehung zwischen uns gekommen. Mhm. Da hatte ich jetzt nicht so das Problem mit. Allerdings ist sie Katholikin und hat zu der Zeit zumindest auch sehr regelmäßig die Kirche besucht. Ist halt wirklich jeden Sonntag hingegangen. Und es war ihr wichtig, dass eventuell Kinder nach katholischen Grundsätzen erzogen werden, also im Glauben erzogen werden. Und da haben wir uns einige Male drüber unterhalten, ob ich denn vielleicht damit ein Problem haben könnte, dass unsere Kinder, falls wir denn welche kriegen, getauft und im Glauben an Gott erzogen werden, wenn ich selber nicht so davon überzeugt bin, dass es tatsächlich einen Gott gibt.
Hat sie das denn, Entschuldigung, ich dazwischen frage,
nein, das darfst du.
Hat sie das inhaltlich gefüllt, also was das bedeutet, die Kinder im Glauben zu erziehen oder so? Weil das sind ja ganz konkrete Fragen, oder?
Das ist ganz konkret. Nein, also wir haben das jetzt nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir da eine ähnliche Vorstellung drüber von haben, was es bedeutet, Kinder im Glauben zu erziehen. Also das heißt auf jeden Fall regelmäßig mit ihnen zur Messe zu gehen, sie zu taufen, sie zur Kommunion zu schicken, inklusive dem Kommunionsunterricht, der dem ja üblicherweise vorausgeht und wo man einfach, also das war für mich dann, für mich persönlich war mein Kommunionsunterricht das erste Mal, dass ich ernsthaft über Religion nachgedacht und diskutiert habe, weil mein Religionsunterricht in der Schule leider tatsächlich den Namen nicht verdient hat. Aber wir haben nicht konkret jetzt darüber diskutiert, welche Punkte denn erfüllt sein müssen, damit...
Naja gut, ich meine, so geht das. Das war die Katze.
Genau. Also diverse Geräusche hört ihr jetzt auch alle mit. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das war eine unserer zwei Katzen. Lassen wir uns nicht vollstören.
Also wenn ich mich so zurückerinnere, was meine Sozialisation angeht, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als du klein warst, so, also für mich war irgendwie das im Glauben erziehen, klar, natürlich auch der Kirchbesuch und so, aber das Wesentlichste jetzt in meinem Erleben war, glaube ich, einfach nur, dass wir irgendwie bei Tisch oder abends vorm zu Bett gehen halt irgendwie nochmal zusammen innegehalten haben mit Mama oder Papa und halt irgendwie gebetet haben. So, das war, glaube ich, noch mehr, also noch weiß ich nicht, noch ja, bedeutsamer jetzt, also für mich. So, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, war das bei dir ähnlich damals? Oder war das der Messbesuch und Kommunionunterricht und gut?
Nein, tatsächlich. Also so in meiner, also ich sag mal, in der Kernfamilie, also ne, meine Mutter, mein Vater und wir Kinder, wir haben nicht vor dem Zubettgehen oder vor dem Essen gebetet tatsächlich. Mhm.
Und als deine Frau dann also sagte, ja, das wäre also schon irgendwie wichtig für mich, dass unsere Kinder irgendwie getauft sind und dass die auch so erzogen werden, was immer das denn jetzt konkret heißt, also vermutlich Religionsunterricht, dann dementsprechend auch statt Ethikunterricht und eventuell Messdiener-Beteiligung, ne? Also irgendwie einigermaßen aktiv in der Kirche. Jetzt frage ich mal eine ganz typisch katholische Frage, was hat denn das mit dir gemacht?
Tatsächlich.
Politisch sozial, aber gut,
Entschuldigung. Ja. Tatsächlich hat mich das einfach mal wieder so hervorgezogen und hat mich dazu gezwungen, mich damit erstmal auseinanderzusetzen. Denn diese Frage, gibt es einen Gott, bist du selber gläubig, die hatte ich für mich halt schon da zu dem Zeitpunkt von der ganzen Weile beantwortet. Mhm. Und hat mich erstmal irritiert, muss ich sagen. In der Hinsicht, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, wie wollte ich eigentlich mal Kinder erziehen, wenn ich welche habe. Erzähle ich denen, dass es einen Gott gibt? Erzähle ich denen, dass sie das selber für sich herausfinden müssen, ob sie gläubig sein möchten oder nicht? Also das heißt, ich musste mich da erstmal drin verorten. Und konnte die Frage auch gar nicht sofort beantworten, als sie mir die gestellt hat. Mhm. Das ist ja sozusagen wirklich dann so die berühmte Gretchenfrage. Da sind wir direkt wieder beim Titel des Podcasts, die mir da gestellt wurde. Und ich habe ja halt auch gesagt, dass ich persönlich nicht an einen Gott glaube. Das war, glaube ich, für sie auch erstmal genau für sie genauso ein Schock wie für mich, dass ich da jetzt plötzlich vor einer Beziehung stehe,
ja.
In der ich mich damit wieder auseinandersetzen muss. Also wir haben uns im Verlauf von längerer Zeit, also einigen Wochen, da des Öfteren mal drüber unterhalten. Und also was dabei rausgekommen ist, ist, dass wir unsere Kinder religiös erziehen, wenn wir welche haben. Und dass ich mich daran aktiv beteilige. So, das heißt, ich kann jetzt natürlich nicht hingehen und meinen Kindern sagen, das ist so, das glaube ich, denn dann würde ich sie anlügen. Wie wir das dann konkret ausgestalten, das ist kann ich jetzt, wo ich in der Situation noch mich nicht bin, natürlich nur sehr, sehr schwer sagen.
Ja.
So, aber das heißt, wir werden da irgendwo die Gratwanderung schaffen müssen zwischen einen Glauben vermitteln, und aber gleichzeitig zeigen, dass es noch andere Gedankenentwürfe gibt, dass es halt auch Menschen gibt, die diesen Glauben nicht haben und was das bedeutet und wie man denen entgegentritt. Mhm.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann bist du nach wie vor bei der Position geblieben, dass es für dich keinen Gott gibt.
Ja, wollen wir das Fass aufmachen und darüber diskutieren, warum? Oder,
Also mich interessieren grundsätzlich die Gründe.
Ja.
Also ich hätte jetzt nicht den Anspruch, dich vom Gegenteil überzeugen zu wollen.
Nein,
das aber mich würde. Also grundsätzlich, die Frage zielt jetzt eigentlich eher darauf ab, dass es nach wie vor so ist, und hätte mich jetzt interessiert, wie das dann in der Interaktion zwischen dir und deiner Lebensgefährtin
ist. Ja, also ich glaube nicht, dass wir das Fass jetzt so aufmachen, aber meine Frage wäre jetzt schon auch gewesen. Also du hast gerade gesagt, du wärst schon entschieden, dich aktiv an religiöser Erziehung zu beteiligen, was jetzt, also was inhaltlich noch nicht so gefüllt ist, klar, ne, weil die Situation noch nicht da ist. Ja. So, dann, aber trotzdem können wir uns ja vorstellen, klar, irgendwann sind sie da, dann Irgendwann fangen sie an zu reden.
Ja.
Und dann fangen sie an zu fragen. und in der Regel fragen sie ja zuallererst, Mama, was machst du da? Oder Papa, was machst du da? Und so, ne? Also so. Deswegen habe ich vorhin nach dem Gebet gefragt, weil das tatsächlich, glaube ich, so das Erste wäre, was auffiele, ne?
Im Familien- ja, das stimmt, ja. Das ist richtig. Das würde als Erstes auffallen. Aber ich denke mal, dann, ich kann das jetzt nur so aus meiner Erfahrung sagen. Es ist halt dann so ab frühester Kindheit so, dass man sonntags in die Kirche geht und man macht sich da auch erst gar keine Gedanken drüber. Man sitzt da halt und es gehört halt so zum alltäglichen Leben und irgendwann fängt man halt an, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich persönlich hatte nie den Moment, also soweit ich mich daran erinnern kann, dass ich dann wirklich zu meinen Eltern gegangen wäre und gesagt hätte, warum machen wir das eigentlich? Ich werde da mit Sicherheit mal nachgefragt haben, aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern.
Ne. Nee, ganz ehrlich, ich habe auch nie nachgefragt. Ne? Das war halt einfach so. Ne?
Aber nochmal, also zu dem Anfangspunkt der Frage zurück. Wenn du jetzt auf dieser Position erstmal bist, wie genau gestaltet sich das? Also spielt Glaube und Glaubensdiskussion und Diskussion über Gott oder nicht Gott eine Rolle? Und spielt überhaupt die Tatsache, dass sie eine offenbar überzeugte und glaubende Katholikin ist und dass du ein Atheist bist, für eure Beziehung eine Rolle? Also spiegelt sich das irgendwie wieder?
Wenn ich da jetzt eine genaue Antwort parat hätte. Also ich kann dir sagen, was sich in unserem Leben so jeweils verändert hat. Mhm. Und zwar hat sich bei mir ganz wesentlich verändert, dass ich wieder angefangen habe, mit ihr in die Kirche zu gehen.
Okay.
Ich mache das jetzt nicht regelmäßig.
Ja.
Aber ich bin einige Male mit ihr zur Messe gegangen. Ich habe dann an der Kommunion nicht teilgenommen. Mhm. Aber ich stehe jetzt nicht auf dem Standpunkt, dass man, weil man jetzt nicht glaubt, dass es tatsächlich einen Gott gibt, dass das irgendwie schädlich wäre, sich eine Predigt anzuhören. Oder es stecken da ja auch immer eine Menge Überlegungen und eine Menge kluge Gedanken hinter, wenn man zum Beispiel so eine Predigt hört. Das kann nicht jeder Priester, aber es gibt sehr, sehr gute Predigen und die können einem auch immer neue Gedanken vermitteln. Und jetzt, ich bin mittlerweile, würde ich sagen, an dem Punkt, wo ich mir sage, es ist eigentlich nicht so wesentlich, ob es tatsächlich einen Gott gibt, als dass man zu einer Predigt gehen und die Botschaft oder zu einer Messe gehen, die Botschaft dahinter wahrnehmen und verarbeiten kann. Und die Botschaft dahinter ist ja, betrifft ja nicht nur das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Das ist an mir so ein bisschen verloren gegangen, wenn ich nicht an Gott glaube, sondern das betrifft auch das Verhältnis zwischen den Menschen untereinander. Und das ist für mich genauso gültig wie für einen Menschen, der von der Existenz eines Gottes überzeugt ist.
Also schlaue Theologen sagen genau das auch, ne? Und sagen, letztlich ist das mehr oder weniger dieselbe Wirklichkeit, ne? Oder die Beziehung zu Gott spiegelt sich wieder in den Beziehungen zu Menschen. So weit, ne, dass so ein paar Jesus-Geschichten um das Endgericht gibt, ne? Wo die Menschen also dann da quasi da stehen und dann gesagt kriegen, ja guck mal, das ist schön, dass du da bist, mehr oder weniger, ne? Weil du hast, und das sagt Jesus quasi als Gott an der Stelle, ne? Du hast mich, was weiß ich, ne, ich war arm und du hast mir geholfen oder ich war nackt und du hast mich begleitet und all diese Sachen und so. Also sagen wir mal, der Markstein einer gesunden Gottesbeziehung jetzt in diesem Sinne sind tatsächlich oder für viele Menschen, kann ich mir vorstellen, der Umgang miteinander, ne? Und wie man so klarkommt. Dann zieht das natürlich größere Kreise rein ins soziale Leben. Also bist du jetzt doch zumindest praktisch irgendwie religiös.
Schwierige Frage, die ich hier gestellt habe.
Ich will dich nicht, nicht vereinnahmen.
Nein, das ist.
Du hast ja gerade deutlich gesagt, was dir das bedeutet. Und so.
Da musst du dir gar keine Gedanken machen. Ich nehme dir das jetzt nicht übel, wenn du mich das fragst. Ich kann es nur nicht beantworten.
Ich glaube, ich könnte das auch nicht so ohne weiteres. Ne? Also, weil der mag.
Ich wollte eigentlich nur sagen, lass den Thorsten mal reden.
Aber so viel hat der Thorsten da jetzt gerade gar nicht zu sagen. Da müsste ich wahrscheinlich so 2-3 Wochen drüber nachdenken, bevor ich darauf eine sinnvolle Antwort geben kann.
Okay. Hat denn, wir können das ja mal anders fragen, hat denn die, also wenn dir hier und da tatsächlich mal schlaue Predigten irgendwie begegnen, mhm, und offenbar Denkprozesse anregen, würdest du denn sagen, dass die Begegnung mit Kirche eine Veränderung in deinem Leben hervorgerufen hat? Oder hättest du die auch gehabt, ohne in die Kirche zu gehen? Das ist ja deine Gegenthese.
Ich weiß nicht, ob es jetzt von der Begegnung mit der Kirche kommt oder einfach von der Auseinandersetzung mit meiner Freundin. Mhm. Aber meine Einstellung zu Toleranz gegenüber religiösen oder ganz allgemein Menschen, die eine andere Meinung vertreten als ich, die hat sich dadurch deutlich gewandelt, würde ich sagen. Und ich habe für mich das Gefühl, dass ich da deutlich toleranter geworden bin und das leichter akzeptieren kann und nicht jedes Mal das Bedürfnis habe, da jetzt drüber zu diskutieren und den anderen von meiner Meinung zu überzeugen.
Okay.
Das finde ich total spannend, was du gerade gesagt hast. Also du hast gesprochen von der Begegnung mit der Kirche und der Begegnung mit deiner Freundin.
Ja.
Jetzt könnte ich ja herkommen und sagen, also guck mal, ich war unmittelbarer als in dem Menschen, ne, den man liebt und mit dem man irgendwie ganz fürchterlich viel Zeit verbringt, kann man ja jetzt auch der Kirche nicht begegnen. Ne? Also irgendwie begegnet dir die Kirche ja auch in der Art und Weise, wie deine Freundin ist und ihr Leben lebt. Ne? Weil sonst wärst du ja wahrscheinlich nie mal wieder in den Tempel gerannt. Ne?
Wahrscheinlich nicht, außer bei der nächsten Hochzeit.
Ja, klar, dann,
aber, sicher. So. Ja, aber nicht einfach am Sonntag, ohne dass jetzt ein anderer spezieller Grund vorliegt. Das ist richtig.
Das finde ich schön, weil das so was Alltägliches ist, ne? Weil das nichts Besonderes ist. Und man muss sich herstellen und sagen, ich hat, wer weiß, was in meinem Leben bewirkt oder so. Mhm. Also so hoch muss man gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie wichtig ist.
Jetzt hattest du ja schon gerade erzählt, dass du Kontakt mit Dawkins gehabt hast.
Ja.
So. Und offenbar das, was er gesagt hat, besonders überzeugend fandst. So. Hat deine, jetzt muss ich nochmal nachfragen, Freundin oder
Ehefrau? Freundin.
Freundin, okay. Deine Freundin jemals begründet, womit sie ihr Glaubensleben, also ja doch, ihr Glaubensleben mal begründet und gesagt, so, das ist für mich überzeugend oder aus diesen Gründen bin ich überzeugt. Hat sie das jemals zur Sprache gebracht?
Ich glaube, dass sie da gar nicht überzeugt worden musste, sondern sie einfach damit aufgewachsen ist. Mhm. Ich kenne ja jetzt ihre Familie auch. Sie kommt aus Südindien. Mhm. Das ist aus Kerala. Das ist eine tatsächlich überwiegend katholische Region. Das heißt, ich glaube, deutlich über 50% der Menschen dort sind katholisch. Mhm. Und ihre Familie hat das halt mit hier hingebracht oder auch die südindische Community, die hier in Nordrhein-Westfalen existiert, die ist überwiegend sehr religiös. Mhm. Und ich glaube, sie hat sich nie die Frage gestellt, also sich nie bewusst dafür entschieden. Sie ist damit aufgewachsen und das ist Teil ihres Lebens und Teil dessen, wie sie sich selber auffasst.
Und hast du ihr dann die Frage gestellt mit Dawkins im Rücken?
Wenn man mit Dawkins im Rücken zu einem geliebten Menschen spricht, der anderer Meinung ist, dann bewegt man sich auf ganz dünnem Eis. Deswegen.
Vielleicht ist das auch gar nicht möglich. Ne? Wesentlicher Punkt. Nein, aber du wirst doch mit ihr über deine Zweifel auch oder über deine Einstellung oder deine, ja, wie soll man sagen, Weltanschauung.
Ne? Ja, richtig. Also wir haben da halt uns durchaus uns dann drüber ausgetauscht, wie wir jeweils für, wie es um unseren persönlichen Glauben bestellt ist. Und das hat sie auch, glaube ich, erstmal so ein bisschen schockiert, als ich ihr gesagt habe, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Das war halt auch noch so eine ganz bewusste Entscheidung. Sie hatte ein bisschen Angst, glaube ich, am Anfang, dass, A, dass sie damit nicht klarkommt und B, dass ihre Familie damit nicht klarkommt. Dass sie da sich so ein Heiden eintritt. Mhm. Nachdem wir uns das unterhalten haben, also im Prinzip diese Forderung von ihr, dass eventuelle Kinder im Glauben erzogen werden müssen. Das ist, glaube ich, eine, das ist die Folge ihrer Überlegungen, wie sie denn damit umgehen soll, dass ich nicht gläubig bin. Mhm. Das kam dann nämlich auch nicht sofort, sondern das kam dann nach einigen Wochen, wo wir da mehrmals drüber geredet haben, kam das dann für mich auch irgendwann so aus dem Blauen heraus, also wenn wir, dann muss aber. Und das war für sie, glaube ich, einfach ganz wichtig, dass sie diesen Glauben, den sie hat, und unser Kern war ja eigentlich auch so, hat sie sich darüber bewusst Gedanken gemacht, dass sie den weitergeben kann. Und ich weiß es nicht, ob das das erste Mal tatsächlich für sie war, dass sie sich mit dieser Frage bewusst selber auseinandersetzen musste.
Hm. Das wäre nämlich jetzt tatsächlich mein Ansatz gewesen. Also wenn man noch nie wirklich mal, also ich halte die These, dass ein Glaube dann ein stärkerer Glaube wird und einer, der auch was aushält, der was trägt, wenn er mal angezweifelt worden ist. Ja. Ich würde mich sogar zu der These versteigern oder versteigen wollen, dass ein gereifter Glaube ein angezweifelter Glaube ist, also einer, der auch schon mal Zweifel erlebt hat und auch schon mal Hinterfragen erlebt hat. Dann wächst er, dann, wie gesagt, reift er in meiner Überzeugung. Und da wärst du ja quasi der perfekte Katalysator, ne, um diesen Reifeprozess anzustoßen. Deswegen hätte mich jetzt interessiert, ob sowas passiert ist, ob du sowas hast beobachten können.
Ja, sie hat mich gefragt, warum ich eigentlich nicht glaube. Und meine Antwort darauf war, ich sehe keinen Grund, es zu tun.
Okay.
Da ist für mich, da kommt jetzt so ein naturwissenschaftliches Denken raus, dass ich nicht hingehe und einen Grund annehme, dass ich nichts annehme, wo keine Beobachtung, die ich habe, darauf hindeutet, dass das so sein könnte. Und da ich Gott einfach nicht sehen, riechen, hören, schmecken, anfassen, fühlen kann, er nicht in Person irgendwie eingreift und die Entstehung der Welt, so wie sie ist, auch ohne Gott nach unseren naturwissenschaftlichen Prinzipien ganz wunderbar erklärbar ist oder zumindest auf dem Weg dahin.
Das Wie ist sehr, sehr gut.
Richtig, das Wie ist erklärbar. Stellt sich mir die Frage, warum sollte ich an einen Gott glauben?
Hast du sie das auch gefragt? Warum sollte ich an einen Gott glauben?
Das war im Prinzip meine Antwort auf ihre Frage, warum ich nicht an einen Gott glaube. Also warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Denn offensichtlich war ich dann ja mal in der Kirche und ich bin zur Messe gegangen und habe gebetet. Und irgendwann an einer bestimmten Stelle hat das aufgehört. Und ihre Frage war einfach dann, wie ist es dazu gekommen? Oder was hat mich davon überzeugt, dass das jetzt vielleicht nicht richtig ist? Und das wäre jetzt meine Antwort, dass ich dann sage, wenn ich da genau drüber nachdenke, gibt es keinen zwingenden Grund, warum ich das tun sollte.
Und hat sie versucht, darauf eine Antwort zu formulieren, warum du das tun solltest? Also hat sie da Missionierungsversuche im weiteren Sinne unternommen?
Nein, sie hat nicht versucht, mich zu überzeugen oder mich zu missionieren.
Ja. Aber hat sie eine Antwort auf die Frage, warum sie einen Grund sieht, zu glauben? Also außerdem, ich bin so erzogen worden.
Ich glaube, weil es ihr einfach sehr viel persönlich gibt. Und da muss sie sich, glaube ich, gar nicht die Frage stellen, macht das Sinn oder ist das tatsächlich so? Sondern das ist eine Gefühlssache. Also so wie sie mir das erklärt hat, ist, dass sie, wenn sie abends im Bett liegt, dass sie einfach das Gefühl hat, da ist jemand, mit dem sie so innerlich Zwiesprache halten kann.
Mhm. Okay. Das wäre der Moment, wo so Leute wie Dawkins, wenn ich ihn richtig verstanden habe, sagen würden, das ist natürlich Selbstbetrug heftigster Art, ne? Das würde so, eigentlich was, wovor man die Leute schützen muss, weil das ja eigentlich, allein dadurch, weil es potenziell als Selbstbetrug falsch ist, also Lüge ist, mehr oder weniger, also allein deswegen ist es schon schlecht und so, und davon sollte man die Leute eigentlich schützen. Ne?
Ja, aber das ist so der Punkt, an dem ich mit Dawkins dann nicht mehr einer Meinung ist, nicht mehr einer Meinung bin. Nur dadurch, dass es eventuell nicht real ist und man da nicht wirklich einen Gott hat, mit dem man da gerade Zwiesprache hält, macht es das für einen persönlich nicht weniger wertvoll.
Mhm. Ja, Und da kannst du ganz gut so damit leben.
Also da kann ich gut mit leben, das ist richtig. Womit ich ein Problem hätte, wäre, wenn meine Kinder von uns so erzogen würden, dass sie ja, dass sie, dass wir ihnen quasi das eigene Denken verbieten und sagen, das ist so und da macht man sich auch keine Gedanken drüber.
Ist ja auch widerlich.
Also hättest du da denn eine akute Angst davor, dass das passieren könnte?
Nein, eigentlich nicht.
Okay.
Dafür kennt ihr euch jetzt auch schon lange genug.
Und ja, außerdem das ist jetzt auch schon, dass wir die Diskussion geführt haben, ist jetzt auch schon 2 Jahre her und richtig.
Okay. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
Etwas über 2 Jahre.
Okay, alles klar. Ich finde das spannend, dass du das erzählst, weil ich kenne das aus der genau anderen Perspektive. Ne? Also meine Ehefrau ist evangelische Christin, war das aber, bevor wir uns kennengelernt haben, auch eher auf dem Papier. Ne? Also nicht praktizierend und irgendwie so, ja, ist man halt, hat man halt mal gemacht, ne? Hat die Konfirmation durchlaufen, so wie das jeder tut. Gerade hier so in diesem Bereich Gelsenkirchens macht man das so. Und dann war das halt, danach kam halt nicht mehr viel. Ne? Nun ist es allerdings in der Natur der Sache, dass wenn man einen Theologen heiratet, sich um die Sache, also um die Frage nach Religion auch nicht wirklich drücken kann. Man kommt da nicht drum rum. Und also auch sie hat sich nochmal neu mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, freiwillig. Sie hätte auch Nein sagen können. Ne? Aber sie hat dann also das als Anlass genommen, sich nochmal neu um sich und ihre Gottesbeziehung so ein bisschen Gedanken zu machen. Ja, bei ihr hat das witzigerweise zu einem ähnlichen Ergebnis geführt wie bei dir. Also sie bedauert es jetzt, dass sie aus Zeitgründen, was ich zumindest super verstehen kann, aber sie bedauert es, dass sie aus Zeitgründen momentan nicht mehr für andere Menschen tun kann. Ne? Also wir schaffen es derzeit also gemeinsam, an einer Heiligabendfeier teilzunehmen, die hier in Gelsen stattfindet. Das ist Gelsenkirchen stattfindet. Das ist so ein Heiligabend. Also am 24. ist das für Menschen, die alleine sind, die obdachlos sind, die an Weihnachten sonst niemanden hätten. Und die sind halt den ganzen Tag am 24. Hier in der Apostelkirche und feiern da Weihnachten gemeinsam. Ne? So, und da gibt es irgendwie Programm, treten Leute auf, gibt es Musik, gibt es was zu essen, gibt es Geschenke am Abschluss und dann werden sie nach Hause gefahren von uns. Und da ist sie, also wenn sie daran teilnehmen darf, da ist sie Feuer und Flamme für. Ne? Und sie sagt halt, ich würde gerne mehr tun, ich kann nur dummerweise nicht. Und das ist also tatsächlich einer der Dinge, die stattgefunden haben, seitdem sie sich mit sich und Gott wieder auseinandersetzt. Das ist ganz spannend, das zu beobachten.
Hm. Führst du das denn darauf zurück, dass sie da jetzt das Bedürfnis hat, mehr für Menschen zu machen, weil sie sich wieder mit ihrem Glauben auseinandergesetzt hat?
Ich glaube, dass das vorher auch schon so war. Sie war immer schon ein sozialer Mensch. Aber das hat es nochmal neu entfacht. Mhm. Und sie stellt es jetzt dezidiert, das macht sie, das habe nicht ich angefangen, das stellt sie jetzt dezidiert nochmal unter einen religiösen Stern, unter ein religiöses Zeichen. Ja. Also wir haben ja auch, mussten wir ja, ne, ich habe das auch sehr gerne getan, aber von Kirchen wegen, also von meiner Anstellung wegen, ist es schon erwünscht, dass man eben katholisch kirchenrechtlich heiratet. Also haben wir eine katholische Hochzeit gehabt, die wunderschön war. Und man kann das natürlich hinnehmen und sagen, ja, das macht man halt so, ne? So die Verwandtschaft erwartet es, sonst vielleicht irgendwie Leute, Arbeitgeber, keine Ahnung. Und es war uns beiden, aber nicht nur mir, sondern ihr auch, ein ganz tiefer Wunsch, das unter ein religiöses Vorzeichen zu stellen und unter Einbeziehung von Gott. Das war ihr total wichtig. Ja, und das ist mit der Zeit gewachsen. Das ist ein religiöser Ankerpunkt für diese Beziehung zu Gott, ne? Und für dieses Vorhaben, das eben dann die Ehe auch in der Kirche gefeiert wird. Das war schon so bei ihr.
Das würde jetzt für dich ausfallen, Thorsten. Ne? Also, ist ja, weil du sagtest, also das mit der Beziehung zu Gott, das ist so eine Sache.
Ja.
Ne? Die kann ich nicht so, wenn ich dich richtig verstanden, die kann ich nicht so ganz fassen. Oder das ist mir momentan auch unbedeutsam, so, ne? Weil das ja fantastisches Konstrukt ist, aber dennoch ist irgendwas in mir wirksam. Oder was, also was mich auch antreibt, mit anderen Menschen menschlich umzugehen oder wie auch immer man
das. Ja, wobei ich nicht davon überzeugt bin, dass man den Glauben an Gott braucht, um mit anderen Menschen menschlich umzugehen.
Das glaube ich auch nicht. Ja. Das ist kein nützliches.
Das ist richtig. Das kann der Antrieb dahinter sein. Das kann auch ein anderer Antrieb sein. Ja, das ist richtig.
Genau.
Nein, aber diese Frage, wie heiraten wir, die war auch ganz wichtig. Mhm. Denn für sie kam nur eine Ehe unter dem Segen der Kirche überhaupt in Frage. Mhm. So, und da sie mir ganz klar gesagt hat, wenn wir eine Beziehung führen, wo ich von vornherein jetzt sagen würde, ich will nicht heiraten, beziehungsweise nicht kirchlich heiraten, dann ist die vom Tisch. Zu dem Zeitpunkt hätte ich für mich persönlich jetzt gesagt, ich würde nicht kirchlich heiraten. Ja, für mich wäre halt zu dem Zeitpunkt der einzige Grund gewesen, zu sagen, ich möchte kirchlich heiraten, weil es schön ist. Also das hört man ja gerne mal so. Ich möchte aber dieses in Weiß mit
Kirchengang, einmal Prinzessin sein,
richtig?
Ja. Mhm.
So, und
das wolltest du schon immer, Marc.
Ja, das ist, deswegen habe ich das gemacht.
Und das wollte ich aber ganz gezielt nicht, weil ich nicht an Gott geglaubt habe und es mir einfach verlogen vorgekommen wäre, jetzt zu sagen, jetzt nur damit ich diese Hochzeit in der Kirche kriege, gaukel ich jetzt dem Priester vor, dass ich da einen persönlichen Glauben habe und deswegen bekomme ich da meine kirchliche Hochzeit.
Klammer auf, ist gar nicht nötig. Ne? Nach dem Kirchenrecht kann jeder katholische Mensch jeden Menschen heiraten, völlig egal, was und wie der jetzt so glaubt.
Okay, das ist gut zu wissen. Ja.
Ja. Also du musst dem Priester nicht irgendwas erzählen dafür. Ne?
Ja. So, aber für sie kommt halt wirklich nur eine katholische Ehe in Frage und das stört mich im Prinzip auch gar nicht. Es gibt einen Aspekt, der mich stört, und zwar habe ich einfach erlebt in einer Hochzeit, dass es da eine Zeile gibt, in der man verspricht, der katholischen Kirche gegenüber gehorsam zu sein und sich einzubringen.
Hast du sowas versprochen, Marc, neulich? Ist jetzt 4 Wochen?
Sechs. Nein. Diesen Satz gibt es in der Tat.
Ich hole mal kurz ein Bier.
Ja, hol mal ein Bier.
3.
Das war natürlich, ich meinte ein Bier für uns alle. Ne?
Ach so, natürlich, tu das.
Und 3 Strohhalme.
Nee, hau den Tisch nicht um. Es gibt einen solchen Satz tatsächlich, allerdings nur bei wenn du konvertierst.
Mhm.
Ja, also okay. Ich war mal bei so einer Zeremonie dabei, da ist also dann, ich glaube auch der Mann konvertiert, also ja. In der Hochzeit, also in der Trauungszeremonie.
So, durch die Zeremonie quasi.
Naja, also das sind zwei Abschnitte, ne? Zwei separate Abschnitte. Also die ne? Konvertierung ist nochmal ein eigenes Ding, das wurde halt in die Hochzeit mit reingenommen.
Ja.
Und da war es tatsächlich so, dass er, also da wurde, glaube ich, erst konvertiert und dann wurde geheiratet und da kam genau dieser Satz, versprichst du, dass du, ne?
Mhm.
Der Kirche ewige Treue und Gehorsam.
Genau.
Und das wäre so der einzige Moment, wo das tatsächlich eintreten würde, dass man das verlangt.
Achso, das ist ein Radler?
Das ist aber ganz hervorragend. Radler ist total gut.
Du willst bestimmt auch ein Radler? Ne?
Ist dir eigentlich klar, dass wir jetzt knappe 9 Folgen lang niemals irgendwie Alkohol im Podcast getrunken haben?
Das liegt an mir.
Zu diesen Podcasts wollte ich nie gehören.
Aber so. es ist bloß ein Radler.
Jetzt muss ich auch noch einen Flaschenöffner finden. Jetzt
nee, brauchst du nicht. Hab ich.
Ach, er hat. Okay, alles klar.
Also, so was Ähnliches. Ne?
Ja, genau.
Mhm. Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, Premieren über Premieren.
Ja, das heißt ja nur jetzt nicht umsonst Stammtisch.
Ne? Ja, ist richtig. So, gib her. So. Wir sollten aber wahrscheinlich von dem Verzehren von Knabberzeug Abstand nehmen, weil ich fürchte, also man hört ja schon, wenn man die Flasche hier auf den Tisch stellt, total laut im Mikrofon, was da so ist.
Das ist der Kronkorken jetzt.
Okay.
Prost.
Ja, Prost. Dankeschön.
Also wo das ist also der einzige Kontext, in dem ich das jemals erlebt habe. Ja?
Okay.
Also da kann man mit einigem Schmunzeln sagen, geborene Katholiken sagen so etwas nie.
Ganz abgesehen davon, dass es ja auch wieder ganz eindeutige Bibelstellen gibt, die offensichtlich der Kirche auch nicht so bekannt sind. wo explizit gesagt wird, du sollst nicht schwören.
Ja, ein Ja sei ein Ja, ein Nein sei ein Nein.
Genau. Aber gut, da ist andere Diskussion, die müssen wir jetzt nicht führen. Ich wollte nur sagen, das ist alles nicht. Also, ne, was die Kirche so lehrt und sagt, das ist weniger statisch und komplett eindeutig, als man das so allgemein annimmt. Auch wenn natürlich grundsätzlich der Nimbus der eindeutigen, klaren Lehre da dran ist, ne? Der ja auch sehr wirksam ist. Klar.
Ja. Ja.
Ist ja auch irgendwie sexy, ne? Also, man weiß, wenn es einer Boot lang geht, weil sonst.
Genau. Da kommen wir nachher noch drauf, auf genau diese Frage. Fürchte ich.
Ne? Das mit der einen Wahrheit, ja.
Genau, richtig. Wenn es dann da um die Frage geht, wer weiß, wer hat eigentlich die eine Wahrheit? Genau, wie kamen wir da jetzt darauf, dass du.
Genau, wolltest der Kirche nicht die Treue schwören.
Ja, genau. Okay. Denn da gibt es für mich dann halt nochmal die klare Unterscheidung zwischen der Annahme, es gibt einen Gott, und der katholischen Kirche als Institution. Mhm. Das ist für mich nicht unbedingt das Gleiche. Und die katholische Kirche als Institution wird halt gebildet von Menschen und hat sich in ihrer langen, langen Geschichte viele, viele Fehler erlaubt. Und ich habe ein grundlegendes Problem mit dem Aufbau, der ja sehr hierarchisch ist, und dem politischen Verhalten der weltweiten katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen.
Kannst du das konkretisieren?
Klar, da kann man jetzt irgendwie so unschöne Vertuschungsaktionen von Missbrauchsfällen kann man dann natürlich rausholen, oder so einzelne Meldungen, die dann natürlich auch ihren Weg durch die Tagespresse nehmen und die einzelne Meldungen sind. Aber wenn dann zum Beispiel eine vergewaltigte Mutter exkommuniziert wird, weil sie abtreibt, irgendwie in Südamerika.
Mhm. Okay.
Und es gibt ja einen nicht unerheblichen Teil von Hardlinern in der katholischen Kirche. Und das war tatsächlich für mich dann auch der Grund, auszutreten aus der Kirche. Die wollte ich nicht unterstützen.
Mhm.
Mit meinen Steuergeldern.
Ja, okay.
Jetzt kommt man, also nicht, dass man jetzt irgendwie so dieses Abwegespielchen macht, ne? Also sagen wir so, wenn das Gute, was die Kirche in die Welt gebracht hat, sozusagen ein Punkt auf der Skala mehr ist als das Schlechte, was dann ist es ja insgesamt in Summe vielleicht erträglich und so. Also das, ich finde das halt immer schwierig, weil es geht immer um
Es sind immer Einzelfälle, das ist richtig. Nur bin ich mir nicht sicher, ob man für das Gute tatsächlich eine Kirche braucht. Oder war ich mir zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich ausgetreten bin.
Mhm.
Das sehe ich mittlerweile vielleicht schon wieder ein bisschen differenzierter, dass die Kirche einfach ein Ort für die gläubigen Menschen ist, wo sie ihre Sorgen und ihre Nöte abladen können. Und wenn man einen guten Pfarrer hat, dann geht das auch, glaube ich, ganz wunderbar. Dass es ein Ort des sozialen Austauschs ist, dass es, die Kirche erfüllt da halt eine Menge Funktionen, die neben der Kernfunktion als religiöse Organisation ist.
Mhm.
Das ist auch, was ich so alltäglich erlebe. Also ich sag mal so, dass beim Pfarrfest am Bierwagen stehen oder Bratwurst grillen oder nach der Messe den Kaffee trinken, ist wenigstens so wirksam und so bedeutsam wie das, was vorher an religiösem Ritual oder sowas stattgefunden hat. Ne? Und dass das jetzt sozusagen der Katalysator ist für die echte Gemeinschaft, die Menschen da erleben, das ist, glaube ich, allgemein schon teilbar. Und jetzt ist das, jetzt gibt es Hardliner, die würden sagen, ja, aber ne, die Messe ist das wirklich Wichtige, alles andere, das ganze Sozial, das kann man auch drauf, du hast da so
Hat das Zweite Vatikan ja auch so definiert. Also das ist, die Eucharistie ist Höhepunkt und Kern des christlichen Lebens.
Quelle und Höhepunkt heißt
das. Ne? Quelle und Höhepunkt, genau, Quelle und Höhepunkt des christlich-katholischen Lebens. Nicht? Also da ist dann da kristallisiert Christentum, ne? Das, da ist Katholizismus, das ist das wahre und einzig Richtige. Und darauf kommt es an, das mitzufeiern und da dann hineingenommen zu sein in Jesu Wirken und Botschaft.
Ja, aber dann kann man wieder fragen, was ist jetzt Eucharistie? Ne? Ist das, dass da vorne einer steht, an der richtigen Stelle die richtigen Sachen sagt, dann die Hostie hochhebt und so weiter und genau. Alle Leute rennen hinterher zur Kommunion? Ist das Eucharistie? Ist das alles schon? Ne? Oder worum geht es wirklich? Wenn ich jetzt an das Wort denke, ne? Das heißt, es ist ja griechisch, heißt Eucharistia oder was heißt Danksagung. Ne? Mhm. Und ja. Da kann man überlegen, ja, wofür jetzt? Und also viele Theologen seit Beginn der Kirche, also der Begriff war halt ganz, ganz früh da, ne? Eucharistie als Danksagung. Das ist natürlich, also viele sagen, na klar, wir sagen Dank für unsere Gottesbeziehung. Aber was praktisch passiert, und zwar vor 2000 Jahren so wie heute, ist, dass man natürlich als Gruppe von Menschen Dank sagt und sicherlich auch zumindest emotional Dank sagt für das momentane Erleben, also für die Gemeinschaft, die man gerade hat. Und da würde ich mal sagen, also ohne das ist Eucharistie vielleicht auch, also wie soll sie dann Quelle und Entschuldigung.
Nee, ist ja völlig okay. Und ich würde es tatsächlich auch nochmal so argumentieren und sagen, dadurch, dass ich eine Gottesbeziehung habe, eine tiefe Gottesbeziehung habe und mir Gnade geschenkt ist,
sehr religiös.
Ja, es ist in der Tat. Aber ich komme da drauf, weil ich genau darüber letztens tatsächlich eine Katechese gehalten habe. Daraus folgt, dass ich mich in Nächstenliebe anderen Menschen gegenüber verhalte. Ja? Also das ist für mich die logische Konsequenz daraus, zu sagen, wenn ich jetzt sage, Christ sein oder religiös sein bedeutet die Teilnahme an Ritualen, dann wäre mir das zu wenig. Mhm. Ja? Sondern für mich persönlich ist jetzt religiös sein und in diesem Fall tatsächlich Christ sein, zunächst einmal der Kontakt mit Gott. So. Und wenn ich den ernst nehme, dann folgt für mich daraus Nächstenliebe. Ja, das heißt nicht, dass das der einzige Weg dahin ist, aber das wäre für mich die Konsequenz daraus, ganz genau.
Ja.
Und wenn man dann natürlich auf Menschen stößt, die ihr Christsein an diesen Ritualen festmachen, dann ist das schon eher, dann finde ich das immer sehr schwierig. Das ist, geht dir wahrscheinlich ähnlich in dem Punkt.
Ja, das ist die eine Sache. Und dann gibt es, ja, richtig, es gibt Christen, die machen ihr Christsein daran fest, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen und da gesehen werden und gucken, ob die anderen auch alle brav da sind. Mhm. Und dann gibt es aber auch Christen, die genau das machen, was du gerade ganz, ganz explizit nicht gemacht hast, die zum Beispiel sagen, ohne einen Glauben kannst du dich überhaupt nicht moralisch verhalten. Also da kannst du überhaupt keine echte Nächstenliebe für deine Mitmenschen empfinden.
Da habe ich heute Morgen noch drüber nachgedacht.
Das ist eine alte Frage, aber ganz besonders toll mit Sozialdemokraten diskutieren.
Ist das so?
Ja, ja.
Weil?
Ja, weil ja, so rein von der Lehre her nicht, musste ja dringend nachgewiesen werden, dass das Moral eben nicht aus Religion kommt, ne? Sondern etwas ist, was davon unabhängig ist, beziehungsweise zumindest, dass Religion nicht die Quelle von Moral ist. Ne? Das ist eine lange, lange Diskussion. Ich weiß nicht, also ich glaube, Religion ist eine Form, die Moral vielleicht annehmen kann. Ne?
Ich stelle dir eine mögliche Quelle.
Ja, irgendwas war auf jeden Fall was damit in Verbindung steht, aber ich würde so bretthart zu sagen, da kommt das Gesetz Gottes, das ist auf diesen und jenen Wegen, damals, ne, Mose hat das genau gehört, ja. Und das ist die Moral und so läuft das jetzt, also so einfach ist das.
Umgekehrt glaube ich sehr wohl, dass religiös sein Menschen zum moralisch sein verpflichtet.
Das auf jeden Fall.
Also ich tue mich immer total schwer damit, wenn...
Ne, das. Aber es funktioniert nicht, ne?
Genau, also wenn sich dann jemand...
Auch in der Kirche selbst herrscht Unmoral. Und mal ganz abgesehen von den Einzelfällen, jetzt was weiß ich, Missbrauchsskandal oder Machtmissbrauch oder Verschwendung, Prasserei, was wir da noch so alles Lustiges haben. Also bis hin zu ganz anderen Bereichen, die dann wirklich das Leben der institutionellen Kirche doch stark beeinträchtigen oder beeinflussen. Ne? Dinge, die zum Beispiel jetzt auf dieser Familiensynode jüngst besprochen wurden. Ne? Mhm. Wenn der Papst jetzt immer wieder von Barmherzigkeit spricht gegenüber der klaren moralischen Regel. Ne? Das sagt ja also im Flugzeug irgendwann von ganz am Anfang schon ja, also mit Homosexuellen. Na gut, das steht da in der Bibel. Und aber ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich irgendjemanden verurteile? Ne?
Ja, das ist für mich halt auch dieser neue Papst hat meine Meinung und mein Verhältnis zu der katholischen Kirche nochmal deutlich gewandelt.
Mhm. Führ das ruhig aus.
Da kann ich jetzt eigentlich nicht viel Neues zu sagen. Der gute Mann ist, der denkt, habe ich das Gefühl, erheblich differenzierter und erheblich nachsichtiger als seine zwei Vorgänger. Also wenn an der katholischen Kirche hat mich oft gestört, das, was mich jetzt auch an Dawkins gestört hat, nämlich so eine gewisse Gnadenlosigkeit gegenüber allem, jedem, der anders denkt. Und er macht das nicht. Ganz gezielt und bewusst entscheidet er sich dafür und verpflichtet auch seine Kirche darauf, Menschen, die dem relativ starren Wort der Bibel nicht entsprechen, wie man so sein sollte, mit Nachsicht entgegenzutreten und zu sagen, nur weil irgendwo im Alten Testament steht, dass Homosexualität eine Sünde sei, kann ich niemanden verurteilen, wenn er einfach so ist. Denn Gott hat ihn so erschaffen. Das macht ihn unheimlich sympathisch und das macht natürlich auch die Kirche, die er anführt, für mich wieder deutlich sympathischer, weil sie einfach toleranter wird.
An der Stelle, du hast schon zwei, dreimal die Rede von alttestamentarisch und also alttestamentarisch hast du auf jeden Fall mehr als zweimal gesagt, glaube ich.
Das kann
sein. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann verbindest du damit eben zum Beispiel die Gnadenlosigkeit aus. So?
Richtig.
Zum Beispiel.
Ja.
Ich liebe das Alte Testament, also ganz dolle, ne? Richtig krass. Also ich denke immer erst an das Alte Testament, ich denke, also bevor ich dann...
Ist übrigens nebenbei, Klammer auf, ne? der Grund, warum ich der festen Überzeugung bin, dass eigentlich nicht ich in unserem Podcast, in dem ich halt auch mit drin sitze, also dem Troja Alert, sitzen sollte, sondern Florian Wenden, weil wir gehen da die alttestamentlichen Texte durch. Und besprechen die. Und da denke ich immer noch, dass du eigentlich der größte Experte wärst. Aber das nur am Rande.
Experte würde ich jetzt nur sicher nicht sagen. Aber also zumindest interessierter Fastlaie.
Ja.
Was ich jetzt bei der Gelegenheit gerne dir sagen wollte, ist, ich glaube nicht, dass man das machen kann mit Altes Testament. Da war alles ne, der scharfe Richter, mhm. Gott, ne, der ne, die Guten ins Töpfchen nehme und so weiter. Und im Neuen Testament ist dann ne, der Gott der Liebe und das, was man so kennt, sondern also ich glaube, also man kann das Neue Testament überhaupt gar nicht verstehen, ohne den gesamten Korpus des Alten Testaments irgendwie zumindest wenigstens mitzudenken. Man muss das nicht alles kennen, aber also man muss es zumindest mitdenken, einfach schon allein deswegen, weil das Neue Testament komplett voll ist mit Anspielungen und Querverweisen aufs Alte Testament. Und dann eine Sache zur Bibel als Ganzer. Ich glaube nicht, dass da eine reine Lehre drin ist. Das ist gerade nicht der Punkt, sondern, und das sieht man im Alten Testament fast noch besser als wie am Neuen, es ist vielstimmig und vielfältig. Und es gibt nicht ein Gottesbild im Alten Testament und ein Gottesbild im Neuen Testament. Das hat man vielleicht gerne mal so gesehen, das kann man ja auch gerne so behaupten, aber ja, dann kann man darüber diskutieren und da muss man ja auch die Quellen beifügen und da kommt man sehr schnell in den Internet, dass man das, also dass das irgendwie aufs Glatteis führt. Also viele, es gibt super viele Stellen im Alten Testament, die im Grunde ganz stark auf Barmherzigkeit gehen oder so, also bei den Propheten und im Psalm ganz eindeutig, ne, Barmherzigkeit will ich und keine Opfer. Wobei das Opfer jetzt, Klammer auf, steht für den rechten Kult, ne? Also für wie man das so macht, ne? Man muss also am Morgen, weiß ich nicht, zwei Turteltauben und in diesem Fall in der Familie, also richtig so, wie man das quasi auch dann aus anderen Religionen kennt, auch meinetwegen aus der katholischen kennt, dass es für gewisse Gelegenheiten gewisse Regeln gibt und da hält man sich dran und dann ist alles in Ordnung und so. Und da warnt schon das Alte Testament immer und immer wieder davor und sagt, also ne, versteigt euch, glaubt nicht, dass das alles in den Regeln und wie man sich daran hält, liegt, sondern es geht eigentlich immer um die Einzelfälle und um eine Barmherzigkeit im Einzelfall. Das nur dazu, weil mich das persönlich, so, merkst du selber nicht, das ja, riecht mich so ein bisschen so auf. Ja, Entschuldigung, danke.
Mhm. Wie kamen wir da jetzt drauf? Wir laufen heute ganz schön viele Schleifen.
Achso, ja, wir waren beim Papst und der Barmherzigkeit.
Genau.
Und so, dass die Kirche tatsächlich, zumindest in deinen Augen, jetzt plötzlich ein anderes Gesicht kriegt damit.
Ja, ist richtig.
So. Ja, das scheint eine Wahrnehmung zu sein, die also die habe ich auch.
Ja.
Und viele andere Leute, glaube ich, auch, die zumindest reden und schreiben sie so.
Bei Franziskus nehme ich primär wahr, dass er die Lehre von der armen Kirche zumindest ernst zu meinen scheint. Und dass er offenbar tatsächlich wirklich Barmherzigkeit auch vorleben will. Ne? Also irgendwie scheint er zu meinen, ich hoffe zumindest, dass das auch immer konsequent so ist, dass er das vorleben sollte, was er predigt. Und das ist ja schon etwas, das ist ja ein Anspruch, der ist schon echt hoch. Der ist wirklich, wirklich hoch. Ne? Also wenn man sich immer so, also ich glaube, ich habe selber auch keine Kinder, aber ich stelle mir immer vor, dass wenn alle Eltern versuchen wollten, das, was sie ihren Kindern beizubringen, nicht lügen, auch in ihrem Leben konsequent umzusetzen, dann kommen sie ziemlich schnell an die Grenzen der Realität. Und ich glaube, er hat tatsächlich den Anspruch, das auch zu leben, was er sagt. Weswegen er ja auch relativ ungefiltert Dinge sagt. Ne?
Ja.
Und ich glaube auch, dass seine Redenschreiber ganz gerne mal Amok laufen und im Dreieck springen, weil er ja diese Reden dann nimmt, sehr sorgfältig sortiert und dann zur Seite legt, um irgendwas zu sagen, was ihm gerade im Kopf herumgeht. Und das geht manchmal tierisch nach hinten los, das haben wir gesehen. Das kann aber auch unglaublich inspirierend sein. Das ist in der Tat recht beeindruckend, in der Tat.
Ja, und man muss halt dann auch sehen, dass er da gerade kein Politiker ist, der jedes Wort auf die Goldwaage legt.
Ja.
Und dementsprechend sollte man dann auch nicht jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen. Und
vermutlich nicht, nein.
Aber sogar als Politiker ist er einfach nur brillant. Entschuldigung, ich habe neulich was gesehen, irgendwie 10. November oder so, da war der, glaube ich, hat Prato besucht. Ich weiß nicht, ob es jemand mitbekommen hat. Es gab so Internet oder Fernsehen hier und da so ein bisschen. Prato ist irgendwie so eine Kleinstadt, die ist in Italien. Mhm. Da wird Mode fabriziert. Da gibt es also eine Bekleidungsfabrik oder Taschenfabrik neben der anderen. Und da gibt es endlos viele, also mehrere tausend oder zehntausend chinesische Gastarbeiter, das sind chinesische Unternehmen, die da sind. Und das ist da, der hat das besucht und hat darauf abgezielt und hingewiesen, dass die Leute da hinkommen, da zu arbeiten und dass da nichts ist, also weder mit Mindestlohn, über den in Europa zumindest mal gesprochen wird, noch sonst etwas mit Menschenrechte, Würde, dringendste Tralala und so weiter. Also er hat es tatsächlich geschafft, die Themen Menschenrechte und China zusammenzubringen. Und der größte Knaller dabei, in meinen Augen, er hat gezeigt, dass das nicht in China ist, wo die Menschenrechte an den Chinesen missachtet werden, sondern von der eigenen Haustür in Italien. So, ne? Und das würde ich mal sagen, das ist also den Politiker möchte ich sehen, der sowas hinkriegt. Ne? Also überhaupt allein schon China und Menschenrechte in einen Kontext zu bringen,
ja,
und am Laufen zu halten. Das ist schon, also da war ich tief beeindruckt, da dachte ich mir, verdorcht nur eins. Das war wirklich sehr, sehr schlau. Also ich kann das nur, wir verlinken das entsprechend.
Die ja, über natürlich, das machen wir natürlich
Prato Besuch, weil ich das schon
das machen wir immer.
Mhm. Quite amusing fand.
Ich hatte gerade einen Gedanken, dass das eine wunderbare Überleitung jetzt schon wäre zu einem nächsten Themenkomplex. Ich habe den aber wieder vergessen. Doch, und zwar, genau, ich hatte nämlich was gefunden. Ein Artikel, der jetzt vor 2 Tagen bei mir reinflatterte. Und der sprach davon, dass Franziskus in Deutschland eine Erosion des katholischen Glaubens wahrnimmt.
Ja,
und sich darum Sorgen macht. Jetzt, ich höre immer ganz, ganz viel, je nachdem, wer da spricht. Ne? Je nachdem, wer da spricht, gibt es einen Fokus auf die eine Position oder einen Fokus auf die andere Position. Die eine Position sagt, Kirche ist auf dem Rückmarsch, oh wie schrecklich. Und es ist ja alles lange nicht mehr so, wie es mal war. Und wir haben ja quasi nichts mehr zu sagen. Und de facto werden wir hier irgendwie eine eine Minderheit und wir werden vor allen Dingen immer weiter zurückgedrängt und können Glaube im Prinzip gar nicht mehr leben, weil wir eben keine religiöse, keine christliche Gemeinschaft mehr sind, kein christliches Land mehr sind. Und die andere Position, die ich höre, ist, die Kirchen haben viel zu viel Macht. Die Kirchen sind deutlich zu stark in Politik vertreten und die Kirchen sind viel zu präsent und deutlich zu präsent in allen Geschichten, Schichten der Gesellschaft. Welche nimmst du denn wahr, Thorsten?
Beide.
Okay, das ja.
Also ich fang mal mit der, die Kirchen haben viel zu viel Macht und sind zu präsent an. Denn da stehe ich hinter. Die Kirchen bekommen beispielsweise in Deutschland Steuergelder und gar nicht so wenige. Und da bin ich der Meinung, dass ein Staat, der sich Säkularität auf die Fahnen geschrieben hat, weder die eine noch die andere Religion in irgendeiner Art und Weise unterstützen sollte. Sollte sie alle dulden und verteidigen, aber nicht unterstützen.
Okay.
Also ich sehe, dass die Trennung von Staat und Religion nicht so stringent durchgezogen ist, wie ich mir persönlich das wünschen würde. Auf der anderen Seite sehe ich, dass die Kirche oder die Kirchen diese Position so allmählich verlieren. Sie verlieren Gläubige, sie verlieren dadurch, dass sie Gläubige verlieren, natürlich auch Einfluss auf die Gesellschaft. Und dementsprechend verstehe ich da diese Klage schon. Es gibt auch mehr Leute, die sich gezielt gegen den Einfluss von Kirchen auf die Gesellschaft und auf die Politik einsetzen. Und dementsprechend haben die Kirchen recht, wenn sie sagen, es gibt da Menschen, die wollen uns unsere Position abnehmen.
Mhm.
Das ist richtig.
Wie bewertest du sowohl das eine wie auch das andere?
Ich fände eine Stellung der Kirche oder der Kirchen oder Religion im Allgemeinen, das müssen ja nicht nur christliche Kirchen sein, wir haben auch einen ganz erheblichen Anteil an muslimischen Deutschen mittlerweile, dass der Staat die ungestörte Religionsausübung oder auch Ausübung von sonstigen Pflichten dieser Religionsgemeinschaften gewährleisten muss.
Mhm.
Und gewährleisten muss, dass die unbedroht und unzensiert ihre Meinungen oder und ihr religiöses Leben in Deutschland durchführen können. Aber ich finde es eigentlich richtig, dass Kirchen für ihr Personal selber bezahlen müssen. Ich sehe allerdings auch nicht so genau, wie sie das tun sollen ohne Kirchensteuer. Ich weiß nicht, wie es wie es in Ländern funktioniert, wo es keine Kirchensteuer gibt. Es ist natürlich ein Finanzierungsproblem und ich als Nicht-Christ finde, es wäre schade, wenn die Kirche aufgrund von Schwierigkeiten, sich zu finanzieren, ihr Engagement deutlich zurückfahren müsste und sagen müsste, wir müssen Kirchen schließen, wir müssen Einrichtungen schließen, die Kirchen.
Das ist kein Konjunktiv angebracht.
Ja,
leider nicht.
Das ist richtig, das ja. Ja. Also es werden Kirchen geschlossen, es werden Einrichtungen geschlossen, die sich um Menschen kümmern, die Hilfe benötigen. Das ist schwierig. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass diese Hilfe in dem Moment dann vom Staat übernommen werden muss. Also wenn der Staat den Kirchen weniger Geld zur Verfügung stellt, während die Kirchen ihm gerade einen Teil der Aufgaben abnehmen, die er eigentlich selber organisieren müsste, dann muss der Staat an der Stelle das Geld an anderer Stelle einsetzen und sich darum kümmern, dass diese Hilfe weiterhin zur Verfügung steht.
Das ist ja genau der Grund, warum der Staat das nicht möchte.
Ganz abgesehen davon, dass der Staat ja nicht die Kirche finanziert, sondern der sammelt halt das Ja. Der macht.
Ja, ja. Also das ist ja.
So die Mitgliedsbeitragssammlung macht er und leitet das dann durch. Ne? Ja. Also das ist eher eine Dienstleistung, die der Staat der Kirche gegenüber.
Ja, also das ist, ich habe das letztes auch wieder in einem Interview gehört. Also da ging es, das war ein Sprecher, glaube ich, von einer humanistischen Vereinigung. Ich weiß nicht, ob es der HPD war. Auf Detektor FM. Und der sagte also, er ist gar nicht dagegen, dass die Kirchen das tun, was sie tun und auch Mitgliedsbeiträge erheben. Das ist völlig okay für sie. Aber er sagte, er findet es nicht richtig, dass der Staat das quasi einsammelt, ne? Weil der Staat eben da zur Neutralität verpflichtet ist. Ich finde, der unstrittigste Punkt an der Finanzierung von Kirche und kirchlichen Einrichtungen ist die Kirchensteuer, weil die Kirche den Staat dafür bezahlt, dass sie die Steuer über den Staat einsammelt. Ne? Also der Staat macht das, ist also billiger tatsächlich für alle Beteiligten, als würden wir das selber tun.
Also der Staat kriegt ein bisschen was von der Kirchensteuer.
Genau.
Dafür, dass er sie einsammelt.
Genau, also es ist eine Dienstleistung, die wir da einkaufen. Das ist tatsächlich, also für mich immer noch der unstrittigste Punkt. Man kann aber alles andere, kann man ellenlang diskutieren. Und da gibt es auch viel dran, wo man mal wo ich verstehen kann, dass Leute Kritik da üben. Ne? Also die Aufwendung für die Säkularisation zum Beispiel. Das Wort muss ich nochmal sagen, Säkularisation.
Also 18.3, ne?
Genau, richtig. Ne? Also die Kirchenenteignungen, die also für die heute immer noch Reparationen bezahlt werden. Da könnte man, da kann ich verstehen, wenn Menschen da sagen, och, ist jetzt auch lange her.
Ja.
Aber ich finde den Punkt interessant, den du sagst, dass der Staat genau das aufwenden müsste und die Versorgung der Menschen sicherstellen müsste, wenn die Kirche als Dienstleister da ausfällt.
Ja.
Wir haben da eine Folge zu gemacht zum Thema Kirche und Kirchenfinanzen. Und da war sehr interessant ein Interview, das ich gelesen habe mit einem Politiker, der sagte, das ist genau der Grund, warum wir das nicht tun. Das ist nicht gar nicht so viel vom gesamten Haushalt Deutschlands, was da jetzt an Geld fließen müsste. Aber es ist aber so viel, dass der Staat an sich die Kosten scheut. Und sagt, das möchten wir nicht tun. Gerade auch, weil die Kirchen über etwas verfügen, was der Staat nämlich nicht hat, und zwar ein riesiges Netzwerk von Ehrenamtlichen. Ja, also vieles an karitativer Arbeit an den Mitmenschen kann ja tatsächlich nur über Ehrenamtliche gestemmt werden. Das kann auch die Kirche nicht bezahlen, wenn wir das komplett über Hauptamtliche machen wollten. Und also zumindest nicht, wenn wir nicht anfangen, Hungerlöhne zu zahlen. Also mit 400-Euro-Jobs wäre das vielleicht machbar oder irgendwie Stundenlöhne von 1,20 Euro, aber wenn wir Leute vernünftig bezahlen wollen, geht das nicht. Und dann ist genau da der Knackpunkt, ne? Dass also Kirche momentan der beste Dienstleister für genau diese Dienstleistungen ist.
Ja.
Das stimmt, ja. Das ist so.
Nur sagst du, dass das ist für dich ein ganz unstrittiger Punkt, dass der Staat für die Kirchen die Kirchensteuer einsammelt und durchleitet. Aber in dem Moment, in dem du sowas einer Religionsgemeinschaft anbietest, müsstest du das eigentlich Fairness-Grundsätzen nach auch allen anderen.
Das würde der Staat auch gerne tun.
Religionsgemeinschaften
anbieten. Allerdings hängt das halt dann wieder mit den bundesdeutschen Gesetzen zusammen. Das kann der Staat deswegen tun, weil die Kirchen in Deutschland, also evangelische und katholische Kirchen, halt Körperschaften öffentlichen Rechts sind. Das können sie sein aufgrund ihrer Struktur, die evangelischen Kirchen, weil sie halt Landeskirchen sind oder waren und jetzt immer noch sind so und sie natürlich eine historische Genese haben. Ich meine, klar, sicher im preußischen Staat war das halt Staatsreligion, ne? Die katholische Kirche genauso, da gibt es ja Konkordate, also Staatskirchenrechts, also Verträge zwischen der Religionsgemeinschaft und den staatlichen Organen. Das ist was, wohinter der Staat eigentlich schon jahrelang hinterher ist. Das würde man sehr gerne auch mit den Muslimen machen oder mit verschiedenen muslimischen Denominationen, ja, meinetwegen. Allerdings ist das halt schwierig, weil zum Beispiel im Islam ist halt diese Idee von, sagen wir so, der Islam als Institution oder als Institutionen ist halt viel weniger krass ausgeprägt, wie das halt bei den Kirchen
so ist. Zentral organisiert.
Nein, überhaupt nicht.
Ja.
Genau. Und das heißt, dadurch, dass man gerade eben keinen findet, der die Wahrheit hat, ne?
Wem soll es die geben, wenn du sie eingesammelt hast, die
so.
Es gibt Kirchensteuer.
Ja, ja, genau. Also genau. Klar, es gibt da, aber da sagen wir vieles auch doppelt, was wir schon mal in der Folge zu den Kirchensteuern hatten. Natürlich gibt es Überlegungen, ob man sowas wie eine allgemeine Weltanschauungsmitmachsteuer einführt, ne? Mhm. Statt der Kirchensteuer.
Ja.
Oder so. Es gibt auch europäische Länder, in denen es sowas oder sowas Ähnliches gibt. Das Einfachste wäre es tatsächlich, wenn es sowas wie einen deutschen Islam gäbe oder diverse deutsche Islame, mit denen man halt solche Konkordate quasi machen kann, dann wäre es auch kein Problem mehr, die Kirchensteuer auf den Islam auszubreiten. Ich weiß gerade gar nicht, wie das mit dem Judentum ist, aber ich meine, da gibt es ähnliche Sachen.
Da bin ich überfragt. Ich weiß also maximal für die Altkatholiken, dass ja, die halt, die gelten als katholische Kirche de facto, obwohl sie eigentlich Schismatiker sind. Ja. Und die werden ganz normal von der Kirchensteuer mit berücksichtigt. Ja, ja.
Crazy.
Da wechselt, also wenn du Altkatholik wirst, dann wechselt es einfach nur auf deinem
Ausweis. Steht nicht mehr RK, sondern AK.
Genau. Ja. Und dann wird ganz normal, wird da die Kirchensteuer abgeführt. Das ist ganz normal.
Ja,
so wie bei anderen auch.
Das heißt, man braucht eigentlich nur einen Ansprechpartner und dann
kann das der auch Staat braucht nur einen Ansprechpartner.
Der Staat braucht einen Ansprechpartner, ja.
Ja. Der natürlich auch sicherstellt, dass dann das Geld nicht irgendwo, ne?
Sonst. Ja.
Genau, richtig.
Ja, so ganz mit dir übereinstimme ich da allerdings noch nicht, dass das tatsächlich nicht einer Diskussion bedarf. So, vielleicht ein Beispiel von einer Freundin von mir, die im sozialen Bereich tätig ist und die mir gesagt hat, sie ist Atheistin, aber sie ist halt eingetragen, sie zahlt Kirchensteuern, weil sie sich nicht leisten kann, aus der Kirche auszutreten, dann findet sie keinen Job mehr.
Ja.
Und ich finde, wenn man Kirchensteuer einsammelt, dann muss man einen Weg finden, mit sowas umzugehen, denn das greift zu sehr in die persönliche Freiheit von Menschen ein.
Das ist in der Tat, mir war das gar nicht klar, bis ich im Forum darauf hingewiesen worden bin. Ich meine, Sternguckerin war es einmal mehr, die also dann, mir war das wirklich nicht klar. Ne? Also ich habe halt immer gedacht, wer nicht für die Caritas arbeiten will, soll halt zu einer anderen Einrichtung gehen. Ne? Ja, das ist auch möglich im Ruhrgebiet vielleicht. Aber geh mal in die ländlichen Gebiete. Ne? Auf dem Land ist halt im Zweifelsfall die Kirche der einzige Anbieter von Sozialdienstleistungen und damit der einzige Arbeitgeber.
Caritas und Diakonie sind nach den kommunalen und Länder- bzw. Bundeseinrichtungen der größte Arbeitgeber
in
Deutschland.
Und da galt halt bisher, wenn du da arbeiten möchtest, im pflegerischen Bereich beispielsweise, dann musst du schon zumindest einer christlichen Konfession angehören. Ich glaube, katholisch wollte die Caritas nicht unbedingt haben, wenn es gar nicht anders geht. Das geht
auch gar nicht mehr. Also ich habe in Caritasheimen viele auch praktizierende Muslime unter den Pflegerinnen getroffen. Also das geht schon, das muss irgendwie möglich sein. Ne? Aber klar, also
tatsächlich ist da aber auch gerade jetzt, ich glaube vor einem Monat oder zwei, eine Reform des Arbeitsrechts durchgekommen.
Die für viele deutsche Bistümer gilt, aber nicht für alle.
Genau.
So, okay. Da wird festgestellt, also das haben nicht, jetzt insbesondere die süddeutschen
Bistümer
nicht so gerne mitgemacht, ne?
Das ist
erwartungsgemäß. aber viele andere schon, die haben halt diese Novellierung der kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung mitgetragen, Bischöfe, Bistümer, und sagen halt, okay, also wo es früher noch einen Automatismus gab, dass zum Beispiel bei Scheidung und Wiederheirat der Chefarzt der katholischen Klinik zu entlassen ist, gibt es jetzt zumindest diesen Automatismus nicht mehr und es soll Einzelfallentscheidungen geben und so weiter und so fort. Das hört sich erstmal nach wenig an, aber in der Praxis wird das, glaube ich, einen gewaltigen Eindruck hinterlassen. Ne? Weil also allein weil dieser Automatismus, wenn du dich so und so verhältst, dann kriegst du den Tritt. Also das zumindest ist schon mal dahin. Also nicht überall, ne? Aber hier und da
schon. Das ist schon mal eine Bewegung in eine richtige Richtung.
Zumindest in eine Richtung, die sogar du richtig nennen kannst.
Das ist richtig,
ja, genau.
Richtig. Ja, es gibt so viel, was man noch bequatschen könnte. Und ausgegangen sind wir von dem, was dir in deinem Leben passiert. Ne?
Richtig.
An der Stelle. Ich finde das unheimlich spannend. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass du da bist und das hier mit uns bequatscht. Ne? Bei so einer Gelegenheit haben wir jetzt also mehr. Nicht so oft.
Genau. Wann aber mal ohne Überleitung weiter zum nächsten?
Vielleicht noch. Eins habe ich noch.
Gerne.
So, vielleicht so für die nähere Zukunft. Wir ziehen jetzt im Dezember nach Frankfurt. Und ich denke, etwas, was wir da machen werden, ganz schnell, ist uns eine Kirche suchen, eine Gemeinde suchen. Und da werde ich dann auch wieder mit hingehen. Ich bin gespannt drauf.
Also komm.
Das klingt ehrlich gesagt nach einer zweiten Folge mit dir.
Wir kommen dann nach Frankfurt und nehmen die altkatholische Priesterin, die wir da zufällig kennen.
Ja, genau, wir kennen nämlich eine.
Nehmen wir dann direkt dazu.
Genau, richtig. Ja.
Guck mal. Ihr seid herzlich eingeladen. Also wir haben ein Gästezimmer.
Ja, das ist schon mal super. Das ist schon mal
genial. Danke für die Einladung.
Genau. Flo, guck doch mal auf unseren schlauen Zettel, weil wir haben ja einen schlauen Zettel.
Wie spät ist das eigentlich?
Jetzt ist es 8:45.
Meine Fresse. Ja, wir hatten tatsächlich noch ein weiteres Thema auf dem Schirm. Der Moment, wo wir hier sitzen und diese Aufnahme machen, das ist Sonntag, also in der
ersten... Der 22. November.
Also knapp eine Woche nach den Anschlägen, die in Paris passiert sind und die ja seitdem in aller Munde und in allen Blättern und auf allen Internetseiten sind. Ich denke schon, dass das irgendwie was verändert. Das sieht man jetzt auch... wie Politiker sich dazu äußern und so weiter. Wir dachten uns, da kommen wir nicht ganz drum rum. Also ja, wir wollen jetzt natürlich nicht die 20. Gruppe sein, die da ihren Senf dazu gibt, das vielleicht nicht. Aber dennoch kann man das auch nicht einfach mal so nicht erwähnen. Dachten wir uns, finde ich das.
Genau, das ist richtig. Ich kann das unterstreichen, was Flo sagte. Ne? Es ist ja gerade bei solchen Themen ist es ja ganz gerne mal so, dass da irgendwie... alles gesagt wird, aber weil es noch nicht von jedem gesagt wurde, redet halt jeder dazu. Das würden wir gerne vermeiden.
Deswegen was ganz Konkretes, und zwar ein konkretes Erlebnis, was ich heute Morgen gemacht habe. Heute Morgen war in der Kirche, wo ich arbeite, natürlich wie immer die Messe zum Sonntag. Und heute war ein bisschen was Besonderes, weil wir Besuch hatten. Da stand ein riesig fetter Ü-Wagen des Westdeutschen Rundfunks bei uns auf dem Hof. Denn die haben die Messe übertragen. Der lief also irgendwie auf WDR 5 und in der Info und in Berlin, glaube ich, sogar auch. Mhm. Also live. So. Und ich war vorher noch in meiner Sakristei, gefragt, ob da alles wieder so ist, ob ich noch irgendwie was helfen kann und so. Und dort lief aber alles, war das klar, sicher, ne? Alles nach Sendeplan und alles als minutiös geplant, alles, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und da habe ich nur so mit einem halben Ohr gehört, wie da irgendwie noch so ein Gespräch mit der Lektorin stattfand. Nee, bitte kratz mich jetzt nicht, Katze. Dankeschön. Und da wurde gesagt, wurde eine Fürbitte noch geändert. Ich wusste jetzt nicht welche, aber dann bin ich halt in die Kirche gegangen, habe mich in die Bank gesetzt, habe die Messe mitgefeiert und dann kam es zu den Fürbitten und da wusste ich dann plötzlich ganz genau, welche Fürbitte da noch dazugenommen wurde und die ging in etwa so. Ne? Und lasst uns auch beten für die Täter und die Opfer des Terrors in Paris und an anderen Orten in der Welt natürlich. Klar, jetzt war es ja in Mali und sonst wo. Ist sowieso eigentlich jeden Tag immer irgendwo irgendwas. Also was mich da muss ich doch kurz innehalten und dachte mir, meine Güte, jetzt haben wir es wirklich explizit und auch noch über den Radiosender oder die Radiosender, die angeblich da so 20.000 Zuhörer dann hatten, ist aber haben wir jetzt explizit für die Täter, also die Terroristen gebetet. So, also für die, sozusagen Gottes Beistand für die erbeten. Mhm. So. Jetzt ist ja für mich als Christ jetzt nicht so das Problem, denn also für die Feinde zu beten und nicht um ihre Vernichtung, das entspricht mehr oder weniger dem, was Jesus seinen Freundinnen und Freunden damals irgendwie auch so vorgeschlagen hat, jedenfalls nach allem, was wir wissen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade nach dem, was jetzt gerade auch sonst so, also was viele Politiker sagen, was sonst so in den Medien ist, in den Talkrunden, ganz besonders natürlich, was irgendwie auf Twitter oder ähnlichen Plattformen so abgeht, also da lese ich doch sehr viel Revanchismus und ich habe auch Leute gehört, das Einzige, was jetzt bei diesen Leuten hilft, ist also dahin und die 45er und abdrücken oder so weit habe ich auch schon gehört und so und dann würde ich mal sagen, es jetzt also für die Terroristen zu beten, ist ja dann schon mal eine Hausnummer. Ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt mehrheitsfähig wäre in Deutschland. Das wäre eine Frage, die ich wirklich gerne klären würde, aber ich wüsste jetzt nicht warum. Wüsste jetzt nicht, wie ich die klären kann, ne?
Ob das mehrheitsfähig wäre, für die Terroristen zu beten?
In Deutschland, ja.
Jetzt ja. Da hätte ich ja meine ganz eigene These zu. Ich würde aber erstmal gerne den Thorsten fragen, was er denn, also was für ein Eindruck es auf dich dann macht, wenn du das hörst, dass wir also für Menschen beten, die solche Dinge begangen haben. Und das tun wir ja nicht nur für Terroristen, sondern auch für, du hast ja vorhin schon angesprochen, für Menschen, die vielleicht versucht haben, pädophile Taten zu verdecken und zu verstecken, die andere Verbrechen begehen. Ne?
Ja, da ich ja jetzt nicht ohne Religion aufgewachsen bin, kann ich das einsortieren und weiß, dass das daher kommt, dass Gott alle Menschen liebt und dass es Aufgabe jedes Christen ist, prinzipiell bereit zu sein, jedem zu vergeben und ja, da nach Gottes Beispiel zu handeln und den Menschen zu helfen, das, was sie falsch gemacht haben, wieder ins Reine zu bringen, soweit das möglich ist. Ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich. Diese Täter haben was Furchtbares gemacht. Das kommt aber auch nicht aus dem Nichts. Die haben sich ja nicht ohne irgendeinen Unterbau oder irgendeine Radikalisierung hingestellt und gesagt, doch, heute gehen wir nach Paris und verbreiten mal so richtig Terror. Sondern die hatten ein Ziel dahinter. Die wurden indoktriniert, die haben in einer Gesellschaft gelebt oder in einer Gemeinschaft gelebt, in der das Töten oder das Terrorisieren von möglichst vielen Gegnern etwas Gutes ist und hoch im Kurs steht. Und genau das wollen wir ja nicht machen. Also das wollen wir nicht nur wir als Christen, sondern wir als ich sag mal, als Humanisten oder als moralisch denkende Menschen wollen das nicht machen, weil wir damit, wenn wir unsere Gegner in Anführungszeichen verdammen und ihnen den Tod wünschen, dann setzen wir das fort und tun genau das, was wir an unseren Gegnern kritisieren. Natürlich war das falsch, natürlich ist das furchtbar, Menschen umzubringen, aber für die Täter zu beten, sei es zu hoffen für einen nicht religiösen Menschen, dass sie, so sie denn überlebt haben, einsehen, dass das falsch war und so sie nicht überlebt haben und man religiös ist, für ihre Seele zu beten, das finde ich sogar absolut richtig. Ja. Machte das jetzt Sinn, was ich versucht habe, darüber zu bringen?
Ich hab das schon verstanden. Also was ich jetzt vor allem gehört habe, war, also weiß ich nicht, ob ich es verstanden habe, aber ich habe was verstanden. So. Und was ich vor allem gehört habe, ist eben zum einen so dieses Gewalt erzeugt Gegengewalt und Vergeltung ist niemals ein Stopp oder ein Ausgleich, sondern führt auf jeden Fall in die Spirale. So meinst du sowas?
Genau, richtig.
Tatsächlich habe ich genau diese zwei Pole wahrgenommen, ne? Also primär auf Twitter und auf Facebook. Auf der einen Seite dieses jetzt, wir müssen im Prinzip noch mehr menschliche Güte zeigen, weil es das ist, was die Terroristen am allermeisten fürchten. Ja, wenn wir jetzt die Flüchtlinge noch aufnehmen, wenn wir ihnen eine Heimat bieten und wenn wir sie vor den Radikalen beschützen,
vor denen sie ja fliehen,
dann haben die wirklich, wirklich Panik, weil das ist genau das Gegenteil von dem, was sie wollen. Die zweite Position ist, beten ist ja nett, hilft aber nicht. Ne? Also ich nehme das vor allen Dingen wahr über Sebastian Bartoszek, wozu man sagen muss, dass ich Sebastian hochachte, tatsächlich. Ne? Der kommt hier aus unserer Gegend auch tatsächlich.
Ist auch kein Grund, ne? Hm? Dortmund ist ja auch unsere Gegend. Ne?
Wie war das mit dem Hass?
Entschuldigung. ich wollte bloß das Beispiel geben, dass man das mit dem Hass, das ist ja in Ordnung. Da brauchen wir ja auch Widerstand und Abgrenzung. Aber das kann man ja auch im Spiel machen. Da muss man sich ja nicht wirklich auf...
Richtig.
Und wenn man wirklich will, dann kann man ja kickboxen oder so.
Gleichwohl. Also seine Position, wenn ich ihn richtig verstanden habe, er mag mich korrigieren, wenn er das mal hören sollte, ist, dass das Beten keine konkreten Auswirkungen auf die derzeitige Bedrohungslage hat. Ne? Also er sagt, wir müssen hier ganz klar mit mehr Soldaten, mehr Luftangriffen, mehr Drohnenangriffen, müssen wir gegen den Islamischen Staat vorgehen, müssen wir gegen Al-Qaida vorgehen und gegen andere extremistische Gruppierungen, weil nur so die Bedrohungslage aufhören kann. Nur so ist überhaupt... das zu bewältigen, was ja viele Politiker derzeit als Krieg bezeichnen. Ja, und da ja wird auch schon drüber gestritten, ist es jetzt einer, ist es keiner. Auf jeden Fall, dass es ein Angriff war, ist, denke ich, unstrittig. Und dass da also mit Waffengewalt vorgegangen werden muss, weil wir sonst uns dieser Bewegungen nicht erwehren können. Hm? So.
Ich weiß das nicht.
Die beiden Pole, die ich dich
wahrnehme. Also auf das letzte Argument hin, rein theoretisch. Also, es wäre auch denkbar, das komplett ohne Krieg zu lösen. Man müsste halt hoffen und glauben, dass man hier noch mit ein paar Menschen mehr klar käme. Dann könnte man wirklich alle Kanäle aufmachen. Jeder, der gerne hier hinkommen möchte, könnte hier hinkommen. Und die paar Irren, die einen islamistischen Staat haben wollen, können ja dann da bleiben, bis es ihnen zu blöd wird.
Mhm.
Wäre auch eine Überlegung wert, aber so weit kommt man ja irgendwie nicht. Ne? Auch wegen Realien oder so, wegen der Realpolitik. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, Beten verändert schon was. Also nicht, weil Gott dann kommt und alles gut macht, aber weil die Vorstellung, ne, von Barmherzigkeit und von Gott dann in uns kommt und wir dann vielleicht was gut machen. So. Als Ganze, ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass viele der Probleme, ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich da irgendwelche Radikalen aufstehen und an die Macht kommen, einfach nur mit ihrer wirren religiösen Idee. Das hat ja auch einfach ganz handfeste historische und vor allem wirtschaftsgeschichtliche Hintergründe, ganz offenkundig. Also ich habe diverse Radiodiskussionssendungen, wo Hörer sich melden durften, verfolgt über die letzten Tage. Und natürlich war das immer wieder auch Thema und es waren nicht wenig Wortmeldungen. Es würde mich mal interessieren, wie das auf Twitter oder so aussieht dazu. Mhm. Die gesagt haben, also ja, klar ist das alles schrecklich und natürlich muss man irgendwie diesen Leuten auch begegnen, also jetzt den Radikalen, aber irgendwie ist das ja auch ein hausgemachtes Problem. Ne? Also das ist ja irgendwie auch, der Westen ist ja nicht ganz unschuldig daran, dass das jetzt da so ist. Und wenn man dann irgendwie 50 Jahre, 100 Jahre, 150 Jahre, 200, 250 Jahre zurückguckt und sich anguckt, was die Vorgängerstaaten der Staaten, die wir heute hier bewohnen, ne, in der Europäischen Union, also was sie so an Kolonialgeschichte, wie die sich verhalten haben und dass es letztlich doch immer um den eigenen Vorteil geht und um strategische Überlegungen und eben nicht die Idee, wie kommen wir global gut miteinander klar. So, darum ist es nie gegangen, bislang nicht. Mhm. Ne? Das wäre jetzt vielleicht so, jetzt zwingen wir uns selber da, oder die Welt zwingt uns dazu, dass wir endlich mal diese Frage stellen. Nicht wie können wir als Nation oder wir als Kontinent irgendwie jetzt gut durchs Leben kommen und auch das Überleben unserer Nachkommen sichern, sondern wie kommen wir überhaupt auf dem ganzen Planeten miteinander klar? So, das ist halt auch eine neue Frage, die hat sich ja noch keiner gestellt. Und bislang haben alle auf ihren eigenen Vorteil gedacht. Und es ist kein Wunder, dass irgendwer dabei ins Hintertreffen gerät und irgendwann einfach schrecklich Rache nimmt für Jahrzehnte und jahrhundertelange Ausbeutung und Missbrauch. So.
Also ich bin mir bei der Frage, wie man mit konkreten Angriffen des islamistischen Staates, ich finde übrigens dieses Wording sehr nett, weil es die Sache im Kern trifft, auch wenn die sich anderen
nennen. Die nennen sich halt gerne selber islamischer Staat, aber das diffamiert natürlich die ganze Religion wieder.
Genau. Also ich bleibe da gerne beim islamistischen Staat. Wie man jetzt konkret mit einer Bedrohungslage durch diese Vereinigung umgeht, ist mir auch noch nicht deutlich. Ich tendiere tatsächlich dazu zu sagen, da werden wir um Waffengewalt vermutlich nicht herumkommen. Ja, du kannst Attentäter, wenn du Glück hast, vorher festnehmen, was auch nochmal die spannende Frage nach Überwachungsstaat aufgreift. Derzeit, wann war es? Letzte Woche Donnerstag hat Frankreich den Ausnahmezustand um 3 Monate verlängert. Ja, und mit Blick auf die deutsche Geschichte bin ich bei Ausnahmezuständen oder eben Ermächtigungsgesetze nicht, aber diese, wie hießen sie denn damals? Helfen wir doch mal gerade eben. Notstandsgesetze, so rum.
Ja,
ja, bin ich bei Notstandsgesetzen immer sehr, sehr skeptisch und sehr, sehr vorsichtig. Wenn man die französischen Medien übrigens verfolgt, also Le Monde ist bei mir in der Twitter-Timeline. Mein Französisch ist nicht mehr ganz so gut, wie es mal war, aber da ist schon sehr dieses, da müssen wir aufpassen, wo der nächste Angriff herkommt, da müssen wir uns schützen. Ne? Also es ist alles schon sehr düster gezeichnet. Ne? Das nehme ich halt wahr. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn es darum geht zu gucken, wie gehen wir mit einem konzentrierten Angriff um, wie gehen wir mit dem islamistischen Staat um, der jetzt in sagen wir mal, dem Iran oder dem Irak sein Unwesen treibt, da werden wir vermutlich um konzentrierte Militäraktionen nicht herumkommen. Ja? Auch wenn wir jetzt schon, und das verstärkt Flo so ein bisschen in seiner Position, sehen, dass das alles nicht so einfach ist. Ja? Gerade im Irak, da sehen wir ja, dass also Türken gegen Kurden, Kurden gegen den IS, Putin gegen nahezu alle.
Das ist ja alles nicht so einfach.
Das sehen wir ja, ne? Auch in Syrien, das gleiche Spiel, ja, auch wieder Kurden, Putin, Assad, die da irgendwie alle dabei sind, also das macht die ganze Sache tatsächlich nicht einfach. Auf der anderen Seite, finde ich, müssen wir diese Position,
machst du die Zwischentür auch zu?
Jawohl.
Super. Dann kann Flo nämlich gleich wiederkommen und wir hören die Klospülung nicht. Das war die Zwischentür. Genau. Und da müssen wir einfach ganz klar sehen, das haben wir verbockt. Und der IS, das war das letzte Satz, der rekrutiert sich ja. Das hast du ja gerade gesagt. Die kommen ja nicht aus dem luftleeren Raum. Und dieser Raum, in dem sie sich rekrutieren, das ist ja auf der einen Seite mangelnde Bildung, auf der zweiten Seite mangelnde Perspektive. Dritte, Armut. So. Und wenn das nicht verbessert wird und ein Land für seine Jungen, gerade übrigens auch Männer, keine besseren Perspektiven darstellt, ja, dann, ne? Und dann kommen da die IS-Kämpfer an und sagen, wir kämpfen gegen die Unterdrückung, wir kämpfen gegen die Umstände, die jetzt sind, ne? Das ist also die Verheißung von, ich kann aktiv an meiner derzeitigen Lage etwas ändern. Und dann, so wie Al-Qaida das ja macht, wir bezahlen deiner Familie Geld, wenn du dich in die Luft sprengst. Ne? Und von diesen 72 Jungfrauen war da noch gar nicht die Rede. Also das ist dann, da würde es mich, also die werden, solange die Länder da arm sind, werden die Nachschub ohne Ende finden.
Ja, da gibt es, finde ich, noch einen ganz, ganz wesentlichen Punkt. Und da hake ich jetzt direkt an zwei Stellen ein, in
dem,
was du gerade gesagt hast.
Gerne.
Nämlich einmal hast du natürlich recht mit Armut und fehlender Bildung und den Strukturen, die herrschen. Aber das kommt, glaube ich, auch ganz wesentlich daher, dass wir, und da sind wir an dem anderen Punkt, was du gesagt hast, um die militärischen Schläge nicht drumherum kommen. Und für die Menschen in der Region sind militärische Schläge des Westens jetzt seit Jahren eine Realität, bei der, ich habe jetzt gerade keine Zahlen parat, also man möge mich korrigieren in den Kommentaren vielleicht, wenn ich mich da jetzt irre, in denen aber wenigstens einige tausend, wenn nicht einige zehntausend Menschen umgekommen sind in den letzten Jahren. Und für die Menschen da wird das genauso wahrgenommen, wie für uns jetzt der Terroranschlag in Paris wahrgenommen, wie wir jetzt den Terroranschlag in Paris wahrnehmen, nämlich eine ständige Bedrohung, es kann dich jederzeit treffen, ob du jetzt tatsächlich zu den Feinden des Westens gehörst oder nicht. Du kannst auch einfach innocent bystander sein und auf einmal kommt eine Hellfire-Rakete vom Himmel und legt das Haus, in dem du dich gerade oder neben dem du dich gerade befindest, in Schutt und Asche. Und das, was wir jetzt in Paris einmal erlebt haben, das passiert im Nahen Osten seit Jahren, fast alle täglich. Paar Tage. Und ich glaube, dass das tatsächlich die größte Triebkraft ist, zu sagen, ich schließe mich jetzt dem IS an und ich zahle es diesem Westen heim. Dass da Rache eine ganz große Triebkraft ist. Und wenn wir als Westen jetzt hingehen und sagen, wir kommen da um militärische Schläge nicht rum, dann müssen wir uns ganz, ganz große Gedanken darüber machen, wie wir die gestalten. Und wenn die einfach so weitergehen, wie sie bis jetzt sind, nämlich hauptsächlich über Luftschläge, das ist, glaube ich, mittlerweile dann klar, die nicht chirurgisch präzise sein können, dann wird sich das Problem nicht lösen, sondern nur vervielfältigen und verdauerhaften.
Das heißt also, die Reaktion von Hollande, die, glaube ich, einen Tag später kam, dass Frankreich mit aller Gewalt zurückschlagen wird, und ich glaube, dann haben sie ja sofort auf die nächsten Luftschläge gefahren, wenn ich nicht ganz falsch liege, hältst du für genau die falsche Reaktion? Ja,
die ist menschlich irgendwo verständlich und A, genau die falsche Reaktion und B, genau das, was der IS erreichen wollte mit der Aktion.
Nämlich noch härtere Fronten.
Jeder Luftschlag bringt denen neue Rekruten. Und da ist da müssten wir uns jetzt eigentlich hinsetzen und überlegen, wie können wir diesen Zyklus durchbrechen? der da seit Jahren läuft.
Dann hätten wir vielleicht wieder ein Recht, uns selbst die zivilisierte Welt zu nennen, ne? Was wir ja so völlig selbstverständlich, oder nein, was ist wir, ne? Aber richtig. Was ich in den Medien doch regelmäßig wieder höre oder auch in den Äußerungen von amerikanischen oder europäischen Politikerinnen und Politikern.
Was natürlich jetzt relativ einfach ist zu sagen, weil wir haben auch keine Antwort darauf, wie wir genau das tun wollen, ne?
Ja, aber zumindest kann man schon mal da sitzen und mal jetzt nicht den einfachen Weg im Gedanken gehen, sondern eher so in die Richtung, wie du das gerade vorgestellt hast, Thorsten. Nämlich wirklich mal, wo wir erstmal Schritt zurück, bisschen Druck raus. Klar, ist alles schrecklich. Eigentlich möchte man sofort loszucken, und ne, weil man ganz schwer getroffen ist. Und eigentlich weiß man genau, was man will. Man hat einen Reflex. Ne? Also der ist irgendwie, ne, Rache oder Vergeltung oder das muss aufhören oder irgendwie sowas so. Aber da jetzt es sich nicht so einfach zu machen, sondern den schwereren Weg zu gehen, gemeinsam zu überlegen, was man tun kann. Aber das würde halt auch bedeuten, dass man all die Dinge, die halt schon lange in der Geschichte passiert sind und so weiter, erstmal ansieht und sie sich auch eingesteht, ne? Und sagt, ja, wir erkennen an, dass vieles von dem, was wir heute erleben, im Mittleren Nahen Osten, in Afrika, davon überhaupt nicht von Anfang, ne? Dass das sehr wohl mit dem in Verbindung steht, wie unsere Urgroßeltern sich verhalten haben.
Nicht nur unsere Urgroßeltern, nein, sondern auch so ganz, ganz akut unsere Generation in den letzten immer paar noch Jahren. Ja, klar. Und da hat das christliche Abendland sich auch nicht unbedingt besonders christlich verhalten.
Nee, ganz im Gegenteil, ne?
Ich bin letzte Woche noch auf Menschen getroffen, die zwar nicht, Gott sei Dank, nicht die These aufgestellt haben, dass der Krieg mit den Flüchtlingen nach Europa kommt. Gott sei Dank. So. Ja.
Aber kriegst du auch zu hören, soweit.
Ja, so kriegt man auch zu hören. Beim Pech hat, kriegt man sowas auch zu hören. Aber ich bin eben dann doch auf genau solche Positionen getroffen. Ne? Also erstens, wir müssen da mit Gewalt vorgehen, und zweitens, wir müssen uns ganz genau darauf achten, wen wir da ins Land lassen. Und das heißt, wir müssen bessere Kontrollen an den Grenzen durchführen, und wir müssen da mehr Zäune hinstellen und mehr Tore. Und ich fürchte, dass das ungefähr einen ähnlichen Effekt hat. Nämlich, wenn die Menschen hier ankommen und verzweifelt sind, dann kommen irgendwann die vor denen sie fliehen, und bieten eine bessere Perspektive an. In dem Moment ist die Wahrscheinlichkeit oder die Versuchung sehr groß, dann genau das zu tun. Ne? Also dann zu sagen, okay, dann gehe ich halt zum IS. Ich kann sie nicht besiegen, ich kann vor ihnen nicht wegrennen, also schließe ich mich ihnen an. Das ist ja auch eine Verzweiflungstat.
Ja.
Ja, und wir wissen ja, dass die Salafisten und der IS tatsächlich ja in Flüchtlingsheime in Deutschland gehen und anfangen zu werben.
Klar.
Ja. Ne?
So. Und da muss, da müssen, wenn die kommen, müssen die Flüchtlinge sich bereits so gut
nicht auf den Tisch hauen.
Stimmt, du hast recht, ich sollte das lassen. Entschuldigung, das ist ein Reflex.
Das wird man auch wohl sagen dürfen. Das.
Heiliger Strohsack, das darf ich wieder rausschneiden.
Das kannst du mal schön drin lassen.
Also in dem Moment, wo die Flüchtlinge hier in Deutschland sind und die ersten Menschen da ankommen, die zum IS oder zu was auch immer, zu irgendwelchen radikalen Bewegungen rekrutieren wollen, dann müssen die sich bereits so dermaßen gesichert hier fühlen, dass die Nein sagen können, denn wir können es für sie nicht tun.
Richtig. Und genau das erreichen wir nicht durch mehr Kontrollen, mehr Repressionen oder es schwerer machen, sondern durch das genaue Gegenteil.
Witzigerweise, nur so als Randnotiz, ne? Die fliehen auch nicht allzu selten aus Ländern, die sie als erdrückend und unterdrückend erfahren haben, weil die ständig überwacht worden sind. Und jetzt führen wir hier Überwachung ein. Das ist schon ein gewisser paradoxer Schritt.
Tja, jetzt sitzen wir in einem kurzen Hemd. Wir haben angefangen in unserem eigenen privaten Leben so und sind jetzt in der großen weiten Welt mit all den Problemen, mit denen wir uns da gerade so beschäftigen müssen.
Wie kommen wir denn jetzt aus dem wieder raus?
Ja, also wenn ich jetzt beten wollen würde.
Ja, dann.
Dann schon so in die Richtung, dass wir uns selbst die Möglichkeit geben können oder dass uns die Möglichkeit gegeben wird, wirklich den Schritt zurückzugehen, in Ruhe nachzudenken. Ziemlich genauso, wie du das gerade formuliert hast, Thorsten. Das wird uns, glaube ich, gut tun. Und das wäre aber ein Schritt, der einen unfassbaren Mut voraussetzt, ne? Weil ja. mich voraussetzt, dass man sich von all dem, woran man sich sicher halten kann, ne? Nämlich, dass ich, wenn ich die Magnum in der Hand habe, dass ich damit ein Loch machen kann, da kann ich mich wirklich drauf verlassen. Ne? Mhm. Aber davon mal abzusehen und, ne, und in der Zukunft zu sehen, wo ich zwar vernünftig darauf hin ahnen kann, ne, und auch Schlüsse ziehen kann, aber mich darauf einzulassen, dass ich eben eine letzte Sicherheit nie haben kann. Und das verbindet uns jetzt wieder mit der ersten Stammtischfolge, die wir hatten, wo der Konrad eben auch über Sicherheit und
genau.
das haben können und das nicht haben können von Sicherheit und das sich einlassen auf Unsicheres in Hoffnung auf das Gute, was kommen könnte, gesprochen hat. So, das wäre so die Richtung.
Ja.
Natürlich sind wir in Gedanken immer bei den Leuten, sowohl im Mittleren Osten, in Afrika, wie auch eben in Paris, mhm. denen das passiert.
Okay. An dieser Stelle ein Hinweis, dass Florian und ich überlegt haben, da quasi in Stellvertretung für jeden, den es interessiert, ein Friedensgebet zu sprechen, das ihr bekommen werdet. Ich habe mich noch nicht entschieden, in welcher Form, vielleicht als 3-Minuten-Folge oder als, wahrscheinlich sind es 1,5 Minuten nur, aber irgendwie als ganz kurz, bei dem ihr einfach zuhören könnt, bei dem ihr in den Kommentaren was dalassen könnt. Vielleicht fällt uns auch noch eine interaktivere Form ein. In meinem Kopf bewegen sich da so ein paar Ideen, aber das kriegt ihr dann auf der Homepage mit, einfach um in Gebetsform Anteil nehmen zu können. Ne? Und wer jetzt sagt, ja, ich höre zwar gerne die Gretchenfrage, aber beten ist eigentlich gar nicht so mein Ding, weil Kirche vielleicht auch nicht unbedingt so mein Ding ist, der kann das dann ja quasi, also der darf uns das dann gerne als Stellvertreterfunktion zutrauen und sagen, gut, das machen die dann. Ne? So, das.
Ja, wir schauen mal, was wir
da noch. Genau, wir schauen mal, was wir da tun und ihr werdet das Ergebnis dann ja zu hören kriegen. Richtig. Jetzt so am Ende dieses Stammtisches, genau, bleiben uns noch 1, 2, 3 Hinweise. Und zwar ist etwas total Cooles passiert, auf das ich schon, glaube ich, bei Twitter und Facebook und so habe ich jetzt alle, die uns lesen, damit auch schon bombardiert. Und zwar durften Florian und ich bei einem total genialen Projekt mitmachen. Was übrigens neben meiner Hochzeit, die ja seit 6 Wochen als Entschuldigung für so ziemlich alles herhalten muss, der Grund war, warum wir so lange gebraucht haben, bis wir mal wieder aufnehmen.
Ja, aber hat sich an der Stelle tatsächlich mal gelohnt?
Richtig, denn wir waren bei einem Projekt dabei, das in Essen stattgefunden hat, vom BMV, das ist der Titel von dem
Gymnasium. Ja, ist ein katholisches Mädchengymnasium und die haben da irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr auf den üblichen Rallye-Unterricht verzichtet und haben stattdessen ein Projekt gemacht, um mit dem Ergebnis des Projektes an einem Wettbewerb teilzunehmen, der, glaube ich, hieß...
Das war der katholische Medienpreis.
Meine Story mit Gott.
Genau, meine Story mit Gott hieß der. Und die haben auch tatsächlich, das sind Preisträger, die haben gewonnen.
Die haben gewonnen. Die wollten nämlich einen Podcast machen. Oder haben das auch.
Mach mal nicht den zweiten von dem ersten Schritt.
Entschuldigung, okay, der Marc war erster.
Genau, ich war nämlich zuerst da. So. Und zwar haben, was haben die Mädchen gemacht? Die Mädchen haben...
Also 12. Klasse, so 17, 18 so, ne? Jetzt nicht kleine Mädchen, sondern...
Richtig. Fast Frauen.
So, keine Ahnung. Fast.
Junge Damen. So. Die haben, die jungen Damen, ich kriege so Schläge, wenn ich die das nächste Mal wieder sehe, die haben nämlich sich zum Ziel gemacht, Gott in sozialen Medien zu entdecken. Twitter, Instagram, Facebook,
Tumblr,
genau. Und ich glaube sogar noch 2 weitere. Und haben sich das angeguckt und geschaut, wie kann man da Gott finden? Wie kommt Gott da drin vor? Wie wird das Thema überhaupt angegangen? Das ist hochinteressant. Und das haben sie am Ende tatsächlich verpodcastet. Und die Gretchenfrage wurde von einem der Initiatoren, dem Stanley Witte, einem Journalisten und dem Podcast-Verein in Person von Thorsten Runte gebeten, den Mädchen dabei zu helfen, so ein bisschen mit dem Podcasten und der Technik und so klarzukommen. Was, wenn man sich anguckt, wie wir heute aufnehmen, nicht einer gewissen Ironie entbehrt. Und ich gebe zu Protokoll, dass da mein Audio-Interface auch funktioniert hat. Und zwar einwandfrei. So, auf jeden Fall durften wir da mitmachen. Und der Flo ist darin sogar zu hören, weil ich nämlich bei der Aufnahme der Podcast-Folge nicht dabei sein konnte. Das war ein Tag vor meiner Hochzeit und meine Frau hat aus mir unerfindlichen Gründen gemeint, das wäre nicht gut, wenn ich da hingehe. Aber Flo war da. Und ihr dürft also das Ergebnis hören. Ich habe das auch schon verlinkt. Ich hau das auch nochmal auf die Homepage von der Gretchenfrage und hier in die Shownotes.
Und es sind wirklich sehr gute Gespräche dabei rumgekommen, muss man einfach sagen. Also Schulprojekt hin oder her, man mag da denken, was man will, aber das sind auf jeden Fall hörenswerte Stücke dabei rumgekommen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil ich da als Gast mit dabei sein durfte, was mir natürlich Spaß gemacht hat, sondern eben auch wegen der anderen Gäste, die dort dann waren, wo wir gemeinsam nachgedacht haben, über was so über Gott auftaucht, zum Beispiel bei Twitter, zum Beispiel bei Facebook. Richtig. Und so, das war hervorragend vorbereitet und es sind sehr dichte, ganz spannende Gespräche mit ganz unterschiedlichen Leuten, also auch Atheisten, Katholiken, Pfingstler und auch was ganz was anderes. Also alles rund um einen Tisch rum, das Ganze in einem Gymnasium verortet, sehr professionell produziert auch. Also macht Freude, die einzelnen Stücke sind immer so zwischen 2 und 15 Minuten lang und definitiv eine Empfehlung. So.
Ja. Seit gestern sind wir als Gretchenfrage im Lokalkompass von Düsseldorf. Und zwar mit unserer Folge zum Thema Sterbehilfe.
Tatsächlich?
Ja. Das habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Nein. Genau. Wie ist das denn passiert?
Ja, ich glaube, es ist tatsächlich Stanley gewesen, der uns da eingetragen hat. Wir sind da jetzt drauf und auch da kann man uns jetzt mitkriegen. Ich bin gespannt, was da passiert. Und ich fand das einfach nur interessant, weil der Lokalkompass durchaus etwas ist, was auch wahrgenommen wird. Ja. Und ich also nicht wusste, dass wir das Potenzial haben, vielleicht auch mal in irgendwie mehr wahrgenommenere Medien als nur diese Nische Podcast aufgenommen zu werden. Das sage ich also mit einem gewissen Stolz. Mit einem gewissen Stolz und vor allen Dingen ganz, ganz viel Freude sage ich auch etwas an, was worauf wir jetzt ganz, ganz häufig hinweisen müssen. Und zwar wird es nächstes Jahr ein Podcamp geben. Der Podcast-Verein, im Prinzip der Podcast-Verein Rhein-Ruhr, wenn man so möchte, der veranstaltet ein Podcamp, das erste, das er jemals veranstaltet hat. Und wir sind da auch. Und ich weise deswegen darauf hin, diesmal frühzeitig, weil es da auch ein Hörertreffen geben wird.
Oh ja. Ja.
Nicht wie beim letzten Mal, wo es ein Hörertreffen gab und wir haben vergessen, darauf hinzuweisen.
Zeit und Ort kommen dann
zeitig. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Also das wird im Unperfekthaus sein. Und wenn sich jetzt mein Kalender schnell genug lädt, dann kann ich auch sagen, wann. Da werden also ganz, ganz viele Podcaster sein, wo es einfach wie so ein Barcamp einfach um verschiedene Themen gehen wird, die für Podcasting interessant sind. Aber es soll eben auch etwas sein, was für Hörer irgendwie interessant ist. Und ich habe es mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ganz toll. Ich verlinke das. So.
Genau. Und wenn ihr dann...
Nee, Quatsch, ich weiß es doch. Und zwar, Entschuldigung, der 20. und der 21. Februar 2016 wird das sein, im Unperfekthaus in Essen. Wird er sein, abends wird eine Band kommen. Das Essen ist inklusive, wie auch die Getränke, in dem Preis, den man da bezahlt. Wir sind da. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Homepage schon drauf ist. Guck mal auf der Homepage da, wer da schon als Gast eingeladen ist. Ich habe nämlich schon gehört, dass da so ein paar nicht ganz Unbekannte aus der Podcast-Szene auftauchen werden. Ich will dir aber nichts vorwegnehmen. Schaut drauf, es wird spannend.
Alles klar.
So.
In diesem Sinne.
Das war's, ne?
Das war's. Also passt auf euch auf und auf eure liebe Nachbarin, euren lieben Nachbarn auch. Vielleicht auch den ihr nicht so gerne mögt, auch trotzdem ein bisschen mit aufpassen. Jetzt nicht im Sinne von Kontrolle und so weiter, sondern
aufpassen,
wie man so klarkommt, ne? Ganz klar.
So. Danke schön. Sehr gern. Danke, dass du da warst. Und auch von mir ein ganz herzliches Goodbye und bis zur nächsten Folge und wir hören uns.
Ciao, ciao.